Hallo und willkommen zu Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Und heute gibt es eine Sonderfolge, eine echte Extra-Ausgabe. Vor genau einem Jahr hat Russland die Ukraine angegriffen und die Weltordnung ist nicht mehr, wie sie einmal war. Ich spreche heute mit der großartigen Analystin und geopolitischen Expertin Velina Tschakharova. Sie ist die Direktorin eines außenpolitischen, europapolitischen Sicherheitsinstituts, wird sich jetzt selbstständig machen. Anfang März als Analystin, hat auf Twitter mit ihren Analysen über Russland, China, Europa und die USA über 100.000 Follower erreicht und gehört wirklich zu den besten Durchblickern dieses Systems. Und ich kann euch eins versprechen, wir gehen wirklich komplett rein in einem relativ langen, aber wirklich, wirklich inspirierenden Gespräch, auch für mich. Wir unterhalten uns gerade gegen Ende hin natürlich über das Finanzsystem, über die Rolle, die Bitcoin spielen kann bei diesem Kampf der Systeme zwischen autoritärem, zentralistischen Osten und einem Westen, der sich erst entscheiden muss, wo er hin will. Velina sagt, der Trend geht ganz klar in dieselbe, meiner Meinung nach falsche Richtung, also Zentralismus, Kontrolle und diese ganzen Dinge. Aber wir reden natürlich auch über die Frage, ob nicht die Technologie, und Bitcoin spielt da eine ganz, ganz große Rolle, und das Internet bereits eine derartige Geschwindigkeit entwickelt haben, dass einfach das Spielfeld komplett neu zu beachten ist, neu zu beackern ist. Wie könnte es weitergehen für den Westen? Was ist der Westen überhaupt? Wie stehen die Amerikaner, die Europäer, die Russen, die Chinesen, die Inder da? Und welche Rolle könnte Bitcoin in diesem neuen, noch zu gestalteten Weltordnung spielen? Ich wünsche euch viel Spaß und auch Unterhaltung, aber natürlich auch eine sehr interessante Sonderfolge von Was Bitcoin bringt. Die Inflation ist aus dem Nichts gekommen. Einfach so. Das behauptet niemand geringerer als die EZB-Chefin Christine Lagarde. Aber es stimmt nicht. Scharfe Beobachter wie Ronald Stöferle und Mark Walleck von Incrementum warnen schon lange vor der Teuerung. Und jetzt ist sie da, jetzt ist sie ein echtes Problem. Die beiden Partner bei Incrementum in Liechtenstein verwalten Investmentfonds, die Investoren auch dabei helfen sollen, sich vor der Inflation und ihren Folgen zu schützen. Dafür haben sie unterschiedliche Strategien, unter anderem kombinieren sie auch Gold und Bitcoin. Incrementum gibt auch den legendären In Gold We Trust Report heraus, den jährlichen Goldreport, wo ich auch seit Jahren mitschreibe. Und Incrementum publiziert regelmäßig auch Research zu Bitcoin. Wer mehr wissen will, geht auf incrementum.li. Solide rechtliche und juristische Beratung, das ist im Bitcoin, Krypto, Blockchain etc. Bereich wahnsinnig wichtig. Echte Experten sind da Arthur Stadler und Oliver Völkel von SV Law. Die haben da in den letzten Jahren schon einiges an juristischer Pionierarbeit geleistet und kennen sich in diesem Bereich wirklich aus, ja, wie keine zweite Anwaltskanzlei, die ich kenne. Ich freue mich deshalb, Sie als offiziellen Law-Partner bei Was Bitcoin bringt an Bord zu haben. Wer rechtliche oder regulatorische Fragen hat, etwa zum Datenschutz, wer sich bei seinen Vertragsverhandlungen mit Partnern und Investoren absichern will oder Kontakt mit europäischen Behörden oder der Finanzaufsicht hat, der kann sich bei Stadler Völkel Rechtsanwälte die kompetente Beratung holen, die er braucht. Einfach melden bei svlaw.at. Man kann bei Stadler Völkel schon lange auch mit Bitcoin bezahlen. Ich habe jetzt seit über einem Jahr das Privileg, in der Bitcoin-Community fast Vollzeit tätig zu sein, und da lerne ich natürlich viele tolle Leute kennen, und die haben für die Community von Was Bitcoin bringt einiges parat. Zum Beispiel satoshistore.io, da gibt es die Was Bitcoin bringt Collection, die Nico Collection, auch die Fix the Money Collection von meinem englischen Kanal, und mit Was Bitcoin bringt als Code bekommt ihr auf das gesamte Sortiment dieses wirklich coolen Shops, der unglaublich viel zu bieten hat, bekommt ihr 5%. Was Bitcoin bringt, satoshistore.io. Aber damit nicht genug. Mit Was Bitcoin bringt dem Code gibt es auch 5% auf die Hardware-Wallet von Shift Crypto, die Bitbox O2, meiner Meinung nach die beste und coolste Hardware-Wallet. Und wer wirklich auf Nummer sicher gehen will, der schaut bei Seedor.io vorbei. Seedor.io, da wird dann gemeißelt, gehämmert und geschlagen, und der Seed wird für immer aufbewahrt auf Stahl. Seedor.io, mit Was Bitcoin bringt dem Code gibt es auch dort 5%. Wir machen heute eine Spezialfolge, und dafür habe ich meinen speziellen Gast eingeladen, Velina Tschakharova. Hallo, servus, danke, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Du bist die Direktorin des Austria-Instituts für Europa- und Sicherheitspolitik, eine geopolitische Analystin und ab Anfang März dann auch selbstständig tätig unter dem Titel FACE, ist das richtig?
Richtig.
Wofür steht FACE?
For a conscious experience, also für ein bewusstes Erlebnis, und Ziel ist es, meine geopolitischen Analysen für den öffentlichen und den privaten Sektor verfügbar zu machen.
Es könnte kein besseres Timing sein. Ich bin total begeistert von der Idee, sich selbstständig zu machen. Das brauche ich niemandem erzählen. Aber du bist jetzt in den letzten, wir kennen uns seit 2015, ich habe extra nachgeschaut, tatsächlich über Twitter. Ja?
Stimmt.
Und auf Twitter bist du auch ein bisschen ein Star inzwischen, 120.000 Follower oder so, machst aber auf Englisch vor allem, glaube ich.
Stimmt auch, ja. Ich poste vor allem auf Englisch, aber ich nutze mehrere Sprachen, also immer wieder verweise ich auch auf Quellen aus Russland, aus der Ukraine. Aufgrund meines osteuropäischen Hintergrunds, gebürtige Bulgarin.
Sprichst du aber Russisch?
Ich spreche Russisch. Mhm. Ich musste es in der Schule lernen und lese tagtäglich.
Und jetzt? Und jetzt ist es plötzlich
praktisch.
Muss man sich
auch antun.
Jetzt ist es plötzlich praktisch, dass du es in der Schule lernen musstest. Ha?
Es war eigentlich schon 2014 praktisch, auch wenn man zu diesem Zeitpunkt, also nach der ersten Invasion, nicht wirklich, also sagen wir mal so, kein großes Interesse Militärkonflikt in der Ostukraine hatte, so wie jetzt.
Das ist schon interessant, oder? Also 2014, ich kann mich erinnern, da war das ein großes Thema, aber jetzt ist das so richtig als das Hauptthema natürlich aufgebrochen, Krieg in Europa vor genau einem Jahr. Und du bist jetzt fast täglich, kann man sagen, irgendwo im Fernsehen, auf einem YouTube-Kanal oder so analysierst?
Es ist auch so, dass die Bevölkerung es zu spüren bekommen hat, nicht nur hier in Österreich, sondern auch in ganz Europa. Der Krieg, den Russland am 24. Februar gestartet hat, also letzten Jahres, ist ein allumfassender Krieg. Er betrifft nicht nur die Ukraine, es geht nicht nur um die Zielsetzung, die direkte Zielsetzung, die Ukraine politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich zu unterwerfen, die Existenz der Ukraine sozusagen abzusprechen, sondern es geht um vieles mehr. Und das möchte ich natürlich sehr, sehr gern besprechen. Daher ist es auch kein Wunder, dass die Bevölkerung jetzt auch ein starkes Interesse an Analysen, an geopolitischen Analysen hat, um eben die Gründe, die Zielsetzungen, die Interessen der involvierten Akteure best zu verstehen.
Genau, also die reale Politik, die Realität der Geopolitik hat Biden hat zugeschlagen und etwas, das wir vorher irgendwo fast nur noch aus Erzählungen irgendwie kannten. Ja. Man hat geglaubt, das ist für immer vorbei und hat Dinge gesehen von heute auf morgen. Jetzt wird gesprochen über Panzerlieferungen und so weiter. Wir wollen jetzt heute nicht in die Details des Konflikts eingehen und über Frontverschiebungen und so weiter sprechen. Das wäre ein Thema für sich. Aber worüber ich gerne sprechen würde, ist, was ist das für ein Umfeld, in dem das entstanden ist? Wir haben damals 2015, haben wir uns schon unterhalten über China und über Russland. Ich komme aus der Perspektive oft natürlich des Währungssystems, auch über das werden wir sprechen. Über die Rolle, die Bitcoin spielen könnte oder nicht spielen könnte. Aber man muss ganz fairerweise sagen, auch jemand, der mit der Lupe quasi des Wirtschaftlichen rangeht, das Währungssystem ist oft eine oder eigentlich immer eine Fortsetzung der geopolitischen Lage, sage ich jetzt mal. Was ist denn da vor genau einem Jahr geopolitisch passiert? Was hat sich da verschoben in der Welt?
Bevor wir auf diese wichtige Frage eingehen, will ich ein bisschen das geopolitische Umfeld skizzieren.
Okay.
Weil wir natürlich den Kontext zuerst verstehen müssen. Also diese Entscheidung ist nicht von heute auf morgen gefallen und also die wurde nicht spontan getroffen und es gibt auch einen Hintergrund, es gibt ein geopolitisches Umfeld. Das möchte ich ein bisschen so kurz skizzieren. Also das Erste ist, dass bestimmte systemische Prozesse schon am Laufen waren. Also das eine ist die internationale Ordnung, also das, was ich als globales System bezeichne, weil ich der Meinung bin, dass internationale Beziehungen im 21. Jahrhundert eine ganz andere Qualität aufweisen. Also die Qualität einer vernetzten Welt. Wir haben das immer wieder gehört und du beschäftigst dich mit der Welt des Geldes, also des Finanzsystems. Also stell dir jetzt mal vor, dass nach 30 Jahren erfolgreiche Globalisierung eine Welt entstanden ist, wo all diese relevanten sozioökonomischen Netzwerke, das Finanzsystem, das Handelssystem, das Wirtschaftssystem, das Energiesystem. Wir haben auch jetzt gemerkt, globale Energiemärkte. Also, dass all diese relevanten sozioökonomischen Systeme in einem, mehr oder weniger, zu einem geworden sind. Und dieses Ganze repräsentiert eigentlich dieses globale System, wo Veränderungen in einem der Systeme auch Kaskadeneffekte auslöst und somit auch die anderen, verwenden wir jetzt einen medizinischen Begriff, infizieren. Mhm. Das haben wir zum ersten Mal wann erlebt?
Pandemie.
Nein.
Nein, na super, jetzt habe ich die falsche Antwort gegeben.
Es ist schon eigentlich auch die Pandemie, aber vor der Pandemie war ein anderes globales Phänomen. Und das war das Phänomen der Weltwirtschaftskrise 2007. So. Ja. Zum allerersten Mal hat man damals gemerkt, dass eigentlich eine Krise, die in einem bestimmten Bereich ausgelöst wurde, tatsächlich alle anderen, also Weltwirtschaft, Welthandel und so weiter, infiziert hat. Und somit ist es zum ersten Mal auch das Verständnis über systemische Risiken entstanden. Dann, die Pandemie war dann die Manifestation dieser globalisierten Welt. So, jetzt haben wir einen Kontext eines globalen Systems, das sich auch also seit einer also bestimmten Zeit in einer Transformation befand, und zwar auch eine geopolitische Transformation. Warum? Weil einerseits die USA zwar immer noch der einzige staatliche Akteur mit globaler Machtprojektion sind, aber unter anderem auch bestimmte Konkurrenten auf der Weltbühne haben. Also Konkurrent Nummer eins ist selbstverständlich China. Das heißt, Russland war schon vor Kriegsbeginn kein Systemakteur mehr. Russland war ein Schlüsselakteur mit einer regionalen Machtprojektion über bestimmte Regionen hinaus, also was sich so als vertikale Expansion geopolitischer und geökonomischer Interessen bezeichnete, also von der Arktis über Eurasien, Osteuropa, Südkaukasus, über Mittelmeer, also den Nahen Osten und dann bis hin zu Afrika mit der Perspektive auf einem, sagen wir mal, Zugang zum Indischen Ozean. Also auf jeden Fall wollte sich Russland schon vorher gut positionieren in dieser sich neu formenden Weltordnung. Also keiner der Schlüsselakteure, ob jetzt die USA oder China, aber auch Russland gemeint sind, will natürlich, dass in dieser volatilen Übergangszeit bestimmte nationale Interessen beeinträchtigt werden. Also die Amerikaner wollen natürlich ihre Machtprojektion aufrechterhalten, zusammen mit den transatlantischen Partnern. Also sie wollen natürlich das, was aus den letzten 30 Jahren so erfolgreich aufgebaut wurde, in allen relevanten Netzwerken beibehalten. Aber wenn man sich die Anteile am Welthandel, an der Weltwirtschaft, also Bruttoinlandsprodukt, so in all diesen relevanten Netzwerken anschaut, dann steigen, also die asiatischen Staaten auf und vor allem die Europäer verlieren an Einfluss, mhm, an Bedeutung. Und Russen, wie gesagt, will sich da einfach klug positionieren. So, jetzt kommen wir zu dem Zeitpunkt, wo natürlich der Krieg nicht am 24. Februar letzten Jahres begann, sondern schon eigentlich im Jahre 2014. Und zwar, weil Russland der Überzeugung war und bleibt, um eben noch relevant in den internationalen Beziehungen zu bleiben, braucht man eine eigene Einflusssphäre. Also eine Einflusssphäre, die natürlich aus bestimmten Regionen in der unmittelbaren Nachbarschaft stammt. Also hier geht es nicht nur um Territorium oder um demografische Frage, hier geht es um Zugang zu Naturressourcen und um eine insgesamte, sagen wir mal, strategische Einflusssphäre. Und diese sieht Russland nach wie vor in Osteuropa, im Südkaukasus. Warum? Weil man auf der einen Seite diese vertikale Axis, die eigene, ausbauen kann, auf der anderen Seite auch alle Ströme an Waren, an Dienstleistungen und so weiter vom Asien Richtung Europa kontrollieren kann. Das sind die berühmten Korridore der Chinesen, also diese Seitenstraßenprojekte, die unter anderem natürlich die osteuropäischen Länder betreffen. Und somit behaupte ich, dass die Tatsache, dass die Europäer eigentlich diese geopolitischen Kalküle nicht rechtzeitig anerkannt haben, vor allem haben sie, würde ich mal meinen, sogar fast schon absichtlich ignoriert. Sie haben geglaubt, also auch nach der ersten Invasion, also man kann dann wieder zu diesem Alltag zurückkehren, der Wirtschaftsbeziehungen, der Handelsbeziehungen, also bestimmte Abhängigkeiten wurden über die letzten 30 Jahre kontinuierlich aufgebaut, hat man geglaubt, das wird nur so eine Zwischenphase sein. Und ich behaupte, Russland hat sich sehr bewusst auf diesen Krieg, der am 24. dann sich manifestiert hat, vorbereitet. Und wir können dann demnächst auch natürlich die internationale Dimension diesbezüglich besprechen.
Was mir dabei einfällt, du hast auch den Begriff Dragon Bear geprägt und erfunden eigentlich, also die Zusammenarbeit zwischen dem Drachen China und dem Bären Russland. Und dieser Dragon Bear hat kurz vor dem Krieg einen gewaltigen Deal über Natural Gas Lieferungen abgeschlossen und diese Lieferungen in Euro abgerechnet. Also Energiewährung Euro, aber zwischen China und Russland. Russland hat über ein Jahrzehnt die Rolle des Dollars bei den eigenen Währungsreserven reduziert und auch auf den Euro gesetzt. Putin hat 2010 sogar mal gesagt, Russland wird dem Euro beitreten. Das heißt, für mich wirkt das so, als wäre bis zu diesem 24. Februar aus der Perspektive Russlands mehr oder weniger das Signal an die Europäer gewesen, Ukraine ich, aber wir sind trotzdem Freunde so. War das eine totale Fehleinschätzung, weil die Europäer haben schon relativ hart reagiert und selbst die Deutschen, die ja geradezu berauscht waren vom billigen russischen Gas, haben sich da relativ rasch 180 Grad gedreht.
Es war eine der drei wichtigsten Fehleinschätzungen des russischen Präsidenten, dass Europa wieder so reagieren wird wie im Jahre 2014. Und dass es kein resoluter Ansatz seitens der Europäer kommen wird. Also so auf der Art, es wird ein bisschen Sanktionspolitik betrieben werden, es wird so vorübergehend schon eine gewisse Verschlechterung der bilateralen Beziehungen geben, vor allem mit den Schlüsselländern, also wie Deutschland. Aber dann wird es wieder zur Normalität zurückkehren können. Und das war eine Fehleinschätzung.
Die anderen zwei?
Die anderen zwei beziehen sich auf die Fähigkeiten der russischen Armee beziehungsweise auf die Fähigkeiten der ukrainischen Armee. Da hat sich der russische Präsident auch verkalkuliert.
Also in der Annahme, das wird schnell erledigt sein.
Über die Möglichkeit, dass Russland einen schnellen Blitzkrieg führen kann und dass es praktisch schnell also auch zu Ende gehen kann. Jetzt haben wir auch nach 12 Monaten mehr Indizien dafür, auch aus den Gesprächen zwischen China und Russland. Also die Tatsache, dass zum Beispiel China die eigenen Bürger nicht aus dem Land, also vor Kriegesbeginn, nicht aus dem Land so zurückgezogen hat. Also spricht auch dafür, ist auch ein Indiz dafür, dass China davon ausging, dass es zum Beispiel keine Gefahr gab.
Aus Russland oder aus der Ukraine?
Aus der Ukraine, ja. Natürlich aus der Ukraine. Die zweite Fehleinschätzung, die betrifft nicht nur Russland, die betrifft auch den Westen. Also wenn man sich jetzt rückblickend die Analysen anschaut, die Aussagen anschaut, dass die Ukraine es nie schaffen würde, dass erinnern wir uns an die Diskussionen auch in den ersten Wochen nach Kriegesbeginn, also wo man behauptet hat, also Waffen würden nichts ausmachen in diesem Krieg und die Ukraine würde verlieren und das würde eine schnelle Entscheidung und so weiter. Insgesamt hat dieses Zusammenspiel von drei wichtigen Fehleinschätzungen schon tatsächlich einen großen Unterschied ausgemacht, weil die Einschätzungen bezüglich der globalen Transformationsprozesse, die waren richtig. Also Putin, kann man schon behaupten, ist wahrscheinlich einer der gnadenlosesten Realisten im 21. Jahrhundert. Er hat das alles schon richtig aufgespürt. Aber er hat nicht seinen Staat, seine Armee, seine Gesellschaft an diesen wichtigen Transformationsprozesse angepasst und war entsprechend nicht in der Lage. Auch jetzt merken wir wieder in dieser nächsten Eskalationsphase, wie schwer es Russland fällt, eigentlich Militärerfolge zu verzeichnen und einen entscheidenden Sieg zu erzielen.
Was sind denn diese Transformationsprozesse? Nur damit wir sie jetzt wirklich festnageln können. Also die unabhängig jetzt, von dem konkreten Konflikt oder vom konkreten Krieg. Welche tektonischen Platten verschieben sich da in der Geopolitik jetzt Anfang des 21. Jahrhunderts?
Ich rede natürlich über meine Einschätzungen und meine Bewertung. Und dann kann ich auch ein bisschen auf die Mainstream verweisen, selbstverständlich, was so andere Kollegen und Experten behaupten. Das Erste natürlich ist diese Änderung in der Polarität. Nun behauptet die Mehrheit, wir werden jetzt in Richtung Multipolarität hinsteuern. Ich behaupte hingegen, dass sich dieses globale vernetzte System, dieses globalisierte Ganze, doch in Richtung Bifurkation hinsteuert.
Also Bipolarität.
Bipolarität ist nicht Bifurkation.
Interessant, okay.
Weil Bipolarität würde dann eigentlich nur die Polarität der internationalen Beziehungen betreffen. Bifurkation betrifft das Ganze. Und der Begriff kommt aus der Physik und das ist eigentlich und zeigt eigentlich die Phase eines Systems, wenn das System sich plötzlich in zwei Teile zersplittern lässt. Und warum ist Bifurkation mehr als Bipolarität? Weil Bifurkation, also fangen wir mit der Bipolarität an. Während des Kalten Krieges war die Sowjetunion nicht Teil einer Weltwirtschaft oder eines Handels, Welthandelssystems. Und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat es keine Weltwirtschaftskrise gegeben. Beziehungsweise hat es keine Kaskadeneffekte für diese relevanten sozioökonomischen Netzwerke gegeben, die natürlich, wo der Westen agierte. Ja? Hingegen hat eine Bifurkation genau könnte diese Implikationen haben. Also das heißt, wenn China und die USA tatsächlich jetzt zwei Machtzentren aufs Neue herausbilden, dann heißt es, dass das nicht nur den Welthandel und die Weltwirtschaft betreffen wird. Es wird auch die Weltfinanzen, die Kapitalmärkte betreffen. Es wird die Energie betreffen, also das globale Energiesystem, das System der Rohstoffe, wie die Rohstoffe auf der Welt, also ob es jetzt Nahrungsmittel oder ob es auch die Rohstoffe wie beispielsweise Fossilträger betrifft, Erneuerbare und so weiter. Also diese ganzen relevanten Netzwerke zusammen mit ihren Strukturen, das sind die internationalen, die regionalen Organisationen und Institutionen, denken wir daran, dass jedes dieser relevanten Systeme auch mindestens eine relevante internationale Organisation hat, die auch natürlich agiert. Also jetzt zum Beispiel, du hast Pandemie genannt, also die Weltgesundheitsorganisation war maßgeblich dafür zuständig. Ja? Wir haben Weltwährungsfonds, wir haben Welthandelsorganisationen und so weiter. Und mittlerweile hat China eigentlich als neu entstehendes Machtzentrum geschafft, auch alternative Welt, also der Strukturen, ins Leben zu rufen.
Also beispielsweise im Bereich des Finanzsystems hast du die New Development Bank, dann gibt es eine asiatische Kooperationsbank etc. Es gibt chinesische, es gibt Renminbi-Spotmärkte für Gold, Renminbi-Spotmärkte für Öl. Xi war in Saudi-Arabien erst vor kurzem. Saudi-Arabien hat jetzt offiziell zum ersten Mal offiziell gesagt, sie sind bereit, in anderen Währungen zu verkaufen. Klammer auf, konkret aber den Euro genannt, nicht den Renminbi. Das heißt, wir sehen, also das, was du beschreibst, diese Spaltung der Welt ist im Grunde das Gegenteil von dem, was nach dem Ende der Sowjetunion passiert.
Richtig.
Damals wurde eine gespaltene Welt zusammengeführt und heute wird eine Welt gespalten.
Sich neu spalten.
Wir sehen eben, ja. Russland wurde rausgeworfen, nicht von einem Tag auf den anderen ging dann Visa nicht, Mastercard nicht. Das heißt, die mussten auf diese neuen Systeme umsteigen und nutzen die teilweise auch schon mit China auch. Ja, China hat auch eigene
Systeme. Mit dieser UnionPay zum Beispiel in Zusammenarbeit mit dem MIR-System. Also das wird als Welt übersetzt. Das kann auch als Weltraum übersetzt werden. Also,
ja.
Genau das meine ich. Also diese Spaltung, wobei man aber auch sagen muss, wir wissen nicht genau und keiner kann eigentlich voraussagen, in welche Richtung diese Spaltung tatsächlich geht, was das Endergebnis dieser Spaltung sein wird. Was wir wissen, das ist die Trendprojektion, die auf unterschiedlichen Beispielen beruht. Und du hast manche genannt. Und solche Beispiele finden wir in jedem relevanten System, dieses globalen Systems. Das heißt, wir wissen von der Trendprojektion schon, dass es eine Transformation gibt, dass die stattfindet. Und wir wissen auch noch, das hat sich jetzt auch bestärkt, mit der Bidens-Verwaltung, dass diese Entkopplung, und das ist das Zweite, also dass diese Transformation einerseits natürlich darauf beruht, dass die gegenseitige Entkopplung zwischen den USA und China stattfindet. Gleichzeitig aber auch darauf beruht, dass das natürlich in den unterschiedlichen regionalen Machtzentren unglaublich viel Unruhe auslöst, weil die regionalen Akteure, die haben eine bestimmte Machtprojektion in der unmittelbaren Nachbarschaft. Du hast jetzt Saudi-Arabien zum Beispiel genannt. Sie sind jetzt durch diese systemischen Veränderungen direkt betroffen. Was sie nicht wollen, also was sie unbedingt vermeiden wollen, ist es natürlich in einer binären Welt wieder verfangen zu werden. Also das heißt, dass sie eigentlich nur die Optionen zwischen zwei Machtzentren haben. Das heißt, sie kämpfen jetzt dagegen. Sie versuchen jetzt aber auch gleichzeitig zwischen beiden Machtzentren zu navigieren. Sie wollen nicht mit der einen Seite nur zum Beispiel Handel betreiben oder Businessbeziehungen haben, sondern sie wollen natürlich mit beiden, mit der Hoffnung, dass das praktisch zentrifugale Kräfte schafft, um eben diese binäre Welt zu verhindern.
Eine Hoffnung, die wir gut verstehen können. Also das ist jetzt, da reden wir jetzt von der Türkei zum Beispiel, von afrikanischen, großen afrikanischen Staaten, wir reden von Saudi-Arabien, nicht?
Lateinamerika.
Und das ist ein Modell, das zum Beispiel Österreich auch ein bisschen gefahren hat im Kalten Krieg, nicht? Österreich war das erste Land in Westeuropa, das russisches Gas per Pipeline importiert hat, ja? Schon Anfang der 60er Jahre. Und natürlich als Nicht-NATO-Mitglied und irgendwie auch geografisch da ein bisschen in den eisernen Vorhang hineingeschaut, immer versucht hat, diese Kanäle auch aufrechtzuerhalten. Das heißt, es gibt keine Sicherheit davon, was in der Zukunft passiert, aber wir sehen eben diese Spaltung und dann sehen wir auch Länder, die diese Spaltung von sich aus zumindest nicht verhindern wollen, aber zumindest nicht als Vorteil sehen, sondern eher mit beiden Seiten zusammenarbeiten wollen. Das heißt, wir reden von drei Blöcken, ganz grob gesagt dann.
Wir reden von zwei Machtzentren. Das sind die einzigen zwei Systemakteure. Alles andere ist eigentlich, also kommt danach. Und hier haben wir jetzt die Problematik, und so kommen wir zurück auf Russland, dass, wie ich zumindest behaupte, dass sich Russland eigentlich schon seit 2014 positioniert hat. Und zwar auf der Seite von China. Also kontinuierlich, langsam und sukzessiv einen Modus Vivendi, einen neuen Modus Vivendi der Koordinierung entwickelt hat, um eben sich in diesen Transformationsprozessen besser zu positionieren.
Aber ganz schnell muss ich jetzt reinfragen, wie gut können die Russen und die Chinesen langfristig wirklich kooperieren? Weil historisch gesehen sind das auch keine Freunde und die haben auch unterschiedliche Interessen, sind beides riesengroß und die Russen signalisieren ja jetzt schon, dass sie ein großes Problem damit haben, als Juniorpartner irgendwo reinzugehen.
Oder Vassalstaat, ja. Wie man das jetzt immer wieder sagt. Ja, das ist eine berechtigte Frage und es wird wahrscheinlich wieder mal so enden, wie es auch früher in der Vergangenheit immer wieder gab, also diese Konfliktphasen. Daher ist es auch wichtig zu verstehen, dass dieser Modus Vivendi der strategischen Koordinierung ein temporäres Phänomen ist. Es ist eine asymmetrische Partnerschaft mit China, die obere Hand hat, die natürlich dieses enorme Gewicht hat in Finanzfragen, also Kapitalmärkten, also Liquidität und so weiter. China, das schon 2014 eigentlich Russland gerettet hat vor einem tatsächlichen Default. Also die russische Währung hat damals schon nach der ersten Invasion eigentlich so schlecht abgeschnitten, dass die sogar nach der ukrainischen Hryvnia lag, also ganz, ganz unten am Boden zerstört. Und es war China, das damals eigentlich zu Hilfe kam und praktisch der Welt gesagt hat, also China würde alles tun, um eben so ein Kollaps-Szenario zu verhindern. Und jetzt ist es so, dass in den letzten 8 Jahren, also zumindest ist das jetzt die russische Perspektive, wir können dann auch über die chinesische Perspektive ein bisschen reden, dass Moskau natürlich sehr viel in diese Beziehung investiert hat. Also Russland hat, also gewusst, dass das nur eine Zwischenphase war und dass diese Invasion sich dann wiederholen wird. Also dass das nicht das Endziel der Reise war.
Aber die Ukraine hat es auch gewusst. Die Ukraine hat
es auch gewusst.
Ja?
Deshalb auch die Fehlkalkulation, also seitens des russischen Präsidenten. Also in den letzten 8 Jahren hat sich die ukrainische Armee auch auf einen potenziellen künftigen Militäranschlag vorbereitet. Das ist eine Tatsache. Mhm. Und dieser Modus Vivendi der Koordinierung, der hat natürlich einerseits, war da eben diese, um diese politische Stabilität zu gewährleisten. Also das heißt, bei solchen Staaten muss man immer davon ausgehen, dass die politische Stabilität zu Hause von erstrangiger Bedeutung ist. Also es geht immer an erster Stelle um potenzielle Risiken und Gefahren zu Hause. Und somit hat man eigentlich einen Modus Vivendi geschaffen, wo man zum Beispiel externe Eingriffe, ja, also Einflussnahme externer Akteure auf die Gesellschaft sozusagen gemeinsam angehen wollte. Und gleichzeitig aber, um diese Übergangsphase der internationalen Beziehungen zusammen zu meistern. Also sprich Volatilität, Unsicherheit, Instabilität, wo beide Länder noch zu schwach sind, das als Einzelpartie zu gestalten. Also wie gesagt, Russland ist kein Systemakteur mehr, also Russland muss sich dazwischen positionieren. Und hier komme ich jetzt zum tatsächlichen Ziel. Eines der drei wichtigsten Zielsetzungen bei diesem Krieg ist es sozusagen, diesen systemischen Konflikt jetzt so zu intensivieren, dass ein neuer Kalter Krieg entsteht, also Kalter Krieg 2.0. Warum Kalter Krieg und nicht Weltkrieg 3.0? Weil weder die USA noch China und Russland ein Interesse daran haben, eine direkte militärische Konfrontation zu erlauben, also ins Leben zu rufen.
Das ist ja schon mal positiv. Das ist schon mal eine sehr gute Nachricht.
Das ist eine gute Nachricht. Keiner will eine direkte militärische Konfrontation. Das ist schon mal klar. Aber aus russischer Sicht ist es durchaus interessant, also ist durchaus positiv oder vorteilhaft, wenn China und die USA durch den Kriegesbeginn sich praktisch auf allen diesen Terrains bekämpfen. Wenn diese Entkopplung sozusagen vorangetrieben
auf
wird.
Auf den verschiedenen systemischen Handel. Und es ist halt auch schon begonnen. Wir haben die Sache mit den Chips. Jetzt dürfen Chinesen nicht mehr in Amerika arbeiten oder umgekehrt. Amerikaner dürfen nicht mehr in China arbeiten. Aber gleichzeitig ist es schon so, zum Beispiel, ein Thema, das wir noch gar nicht angesprochen haben, Indien. Ja? Die Russen exportieren das Öl nach Indien. Die Inder machen daraus Benzin und verkaufen es erst recht wieder an die Europäer. Das heißt, also diese Spaltung ist einmal vor dem Hintergrund realer wirtschaftlicher Interessen nicht etwas, das du heute auf morgen machen kannst. Oder reden wir gar nicht von einer kompletten Beendigung quasi. Also wie kann man sich das vorstellen? Machen wir dann keinen Handel mehr mit China, weil alles, was ich in der Tasche habe, wird in China hergestellt?
Na, wir sind in einer grauen Zone. Die Welt ist so vernetzt, dass man das einfach nicht von heute auf morgen machen kann. Also man kann es machen und ich bin der Meinung, dass man es auch weiterhin versuchen wird und nochmals auf Russland zurückzukommen, Russland glaubt, dass das unvermeidbar ist und deshalb wollte Russland jetzt die Ukraine jetzt unterwerfen und diesen praktisch großen geopolitischen Block mit der Ukraine, mit Weißrussland zu schaffen, also neue geopolitische Fakten zu schaffen, hier in Europa, um sich besser, also sozusagen besser in diesem systemischen Konflikt zu positionieren. Russland wollte, behaupte ich, diesen Pole-Position erzielen.
Und vielleicht auch durchaus, weil du hast vorher von dieser Systemänderung gesprochen, also vielleicht auch einfach diese Systemänderung erzwingen und man merkt es ja an der Reaktion, nicht? Also plötzlich wird die Energie teurer, die Inflation schwappt über Europa, etwas, womit wir auch nicht gerechnet haben eigentlich und womit wir nicht gut umgehen können. Das heißt, dass man quasi auch vollendete Tatsachen schaffen möchte und diese Trennung auch, damit diese Trennung auch stattfindet und auf der einen Seite eben Russland und China, auf der anderen Seite der Westen, Europa und Amerika. Man hat offenbar Europa, wie ich schon erwähnt habe, vor die Wahl gestellt. Europa hat sich klar entschieden für den Westen. für Amerika. Bevor wir jetzt noch stärker über die chinesische Position reden, aber wie ist denn eigentlich die Position der Amerikaner? Weil die haben ja jetzt in dieser unipolaren Welt quasi, wir leben jetzt in einer amerikanischen Welt, kann man so sagen. Sie dominieren die Weltmärkte, sie dominieren die Finanzmärkte, sie dominieren die Medien, sie machen den Job mal gut, mal schlecht, das kann man schlecht vergleichen, es gibt jetzt keinen guten Maßstab, aber die haben ja wahnsinnig viel zu verlieren bei dieser ganzen Geschichte. Wie glaubst du, gehen die an diese Situation heran? Was ist deren Ziel?
Ja, das ist eine berechtigte Frage, weil in Wirklichkeit wird auch das Ergebnis des Krieges zu einem bestimmten Ausmaß, also in einem bestimmten Ausmaß bestimmen, ob wir tatsächlich in Richtung Bifurkation oder vielleicht Pax Americana 2.0 hinsteuern. Warum? Weil die Amerikaner jetzt eigentlich sich so positioniert haben, dass sie der Meinung sind, wir müssen Russland in diesem Krieg möglichst abschwächen. Wir müssen unbedingt ein Zwei-Fronten-Szenario vermeiden. Das heißt, dass wir in Zukunft, sollte Russland erfolgreich sein, einmal Russland auf dem alten Kontinent und einmal China im indopazifischen Raum, also im südchinesischen Meer, bekämpfen. Ja, also bekämpfen heißt natürlich nicht unbedingt mit militärischen Mitteln. Also man muss eigentlich auch im 21. Jahrhundert schon darüber reden, dass Krieg unterschiedliche Dimensionen hat und dass Krieg eigentlich auch mit nicht militärischen Mitteln geführt wird, und zwar tagtäglich. Und das ist das, was ich meine, wenn ich dann sage, bekämpfen.
Da gibt es auch den Begriff, der immer wieder mal auftaucht in den Medien, der hybride Krieg, den Russland auch führt, aber den wir natürlich auch führen. Wie sieht dieser Krieg aus? Also auf welchen Fronten findet der statt?
Ja, aber der hybride Krieg ist auch kein neuer Begriff, weil es eigentlich auch während des Kalten Krieges einen hybriden Krieg gab.
Aber
ist eigentlich die Dimension, die zum Beispiel die gesamte Missinformation, Desinformation umfasst, aber auch natürlich diese ganzen Propagandakampagnen, die man sich während des Kalten Krieges gegenseitig geliefert hat. Also man hat es einmal nach innen, also gegenüber der eigenen Gesellschaft gemacht, und man hat es einmal nach außen gegenüber der Gesellschaft des Rivalen gemacht.
Aber jetzt muss ich dich ganz kurz fragen, in diesem Szenario zwischen, okay, wir bekämpfen uns jetzt, die Amerikaner bekämpfen, wie du sagst, bekämpfen ohne Krieg, aber durch
ich wollte dann
Propaganda,
genau unterstreichen, Informationskrieg, also hybrider Krieg, Cyberkrieg, also wir haben mittlerweile mit Hilfe der Technologien die Möglichkeit, dass staatliche und nichtstaatliche Akteure Angriffe auf Infrastruktur, auf also digitale Infrastruktur ausüben können. Also das betrifft nicht nur die Gesellschaft, das betrifft die staatlichen Ministerien, das betrifft Schlüsselunternehmen, also Unternehmen mit systemischer Relevanz für einen Staat. Mhm. Also das ist auch ein Teil dieser Kriegsführung. Mhm. Ein weiterer Punkt ist der Weltraum, also der Weltraum, die Militarisierung der Weltraum wird eigentlich fortgesetzt. Nach einer Verschnaufpause aus den letzten, sagen wir mal, 10, 20 Jahren, wird jetzt der Weltraum wieder ein Thema, und daher sieht man auch fast wöchentlich einen neuen Film auf den Plattformen oder also im Kino. Das ist auch, es gibt einen Grund dafür. Also die Gesellschaft wird darauf vorbereitet ja, dass der Krieg sich auch wieder auf den Weltraum übertragen lässt. Also diese Weltkonkurrenz, sagen wir mal,
systemische Konkurrenz. Ich muss sagen, wenn es eine Sache gibt, die uns nicht direkt betrifft und die den Menschen wahrscheinlich ein bisschen wurscht ist, ob der Krieg im Weltraum stattfindet oder nicht. Also das ist dann, abgesehen davon, wenn sie dann von dort oben runterschießen. Okay, aber
es betrifft uns schon, weil es geht um die Satelliten natürlich. Also es geht nicht nur um Raumschiffe und um die Frage, wer als Erster wieder mal auf dem Mond landet und auf welcher Seite des Mondes und was wird genau dort gemacht, und geht es um die Naturressourcen, um die Mineralien. Wir sind inmitten einer Transformation in jedem einzelnen dieser Systeme, und in der Energiefrage geht es natürlich um den Zugang zu neuen Rohstoffen, die unter anderem vielleicht auch im Weltraum.
Okay, ich nehme alles zurück, Satelliten etc. Es geht nicht nur um Propaganda, um wer zuerst auf dem Mond ist, sondern es geht eigentlich um reale Infrastruktur im Weltraum. Aber ganz wichtig, weil du vorher erwähnt hast, ja, Informationskrieg, Missinformation, Propaganda, Zensur. Was in China und in Russland passiert, kann ich schwer beurteilen. Ja? Es ist aber sicher nichts Gutes aus Sicht der Bevölkerung. Ganz stark autoritär geprägt. Auch ein wichtiges Thema, über das wir noch sprechen müssen. Aber unsere Reaktion darauf war eine Zensur der russischen Medien. Und unsere Reaktion darauf ist, dass die EU jetzt an einem Wahrheitsministerium bastelt und dass sie Chatüberwachung einführt. Also wir sehen bei uns auch Tendenzen in Richtung eines Überwachungsstaats, die absolut abzulehnen sind und sicher nicht die moralische Überlegenheit über den Osten jemals geben werden, wenn es eingeführt wird. Gerade du, als jemand, du bist in der Sowjetunion groß geworden, aber Bulgarien, ich weiß, Bulgarien hat eine ganz komplizierte Geschichte mit den Russen, weil die haben Bulgarien ein, zwei Mal vor den Türken gerettet, aber dann im 20. Jahrhundert brutal in den Kommunismus reingejagt, was kein Mensch wollen kann. Siehst du eine Gefahr im Westen, dass wir in diese Richtung dieses autoritären Systems gehen, dass der eigentliche Gegner jetzt schon vorgibt?
Also die Gefahr gibt es immer. Also auch in einer Demokratie muss man immer Arbeit leisten, also mit der eigenen Gesellschaft, Aufklärungsarbeit leisten. Und das kommt davon, also dieses Beispiel, das du herangeführt hast, kommt davon, wenn man eigentlich mit der eigenen Gesellschaft nicht zusammenarbeitet, wenn man nicht strategisch kommuniziert, wenn man nicht erklärt, was tatsächlich Sache ist. Und was ist das tatsächliche Problem, was ist die tatsächliche Sache? Es ist so, dass am 24. nicht nur ein Krieg gegen die Ukraine gestartet wurde, sondern dass Russland auch einen nicht-kinetischen, und ich will wirklich das Wort nicht-kinetisch unterstreichen, weil es sehr viele sensible Bürger und Bürgerinnen gibt, wenn es um das Wort Krieg geht. Also am 24. hat Russland einen nicht-kinetischen Krieg gegen die europäische Sicherheitsordnung gestartet.
Okay.
Die Sicherheitsordnung, das ist die Sicherheitsarchitektur in Europa, die all diese relevanten völkerrechtlichen Vereinbarungen, Abkommen, Verträge umfasst, die Partnerschaften, die Vereinbarungen in allen bestimmten Bereichen, also ob es jetzt um die Energielieferverträge geht oder geht es jetzt mal um bestimmte Rohstoffe oder um Düngemittel oder um Partnerschaften im technologischen Bereich oder akademischen Austausch und so weiter und so fort. Ja, es ist ein sehr umfassender Begriff, aber man muss sich dann vorstellen, dass am 24. auch so ein nicht-kinetischer Krieg gestartet wurde gegen diese europäische Sicherheitsordnung, die aus russischer Sicht nicht mehr für die russischen Interessen eigentlich relevant war. Also nachteilhaft. Mhm. Und zwar geht es hier darum, dass Russland die europäischen Mächte, die führenden europäischen Mächte als Status Quo-Mächte betrachtet. Also die wollen natürlich dieses Status Quo behalten, also mit den ganzen Vorteilen, auch mit der Stabilität der Ordnung. Aber Russland ist eine revisionistische Macht mittlerweile, die das komplett umstellen will. Also Russland will eine neue Sicherheitsordnung, einen chaotischen Zustand haben in Europa, wenn es um die Regeln des Spiels geht. Warum? Weil es in einem chaotischen Zustand, also in einer wieder mal Übergangszeit der internationalen Beziehungen hier in Europa, es einfacher sein wird, die Partner auszusuchen, die natürlich Russlands freundlich sind.
Ja.
Und in Gesellschaften, die selbst nicht die Sensorik haben, was ist jetzt Propaganda, was ist jetzt Desinformation, was ist Missinformation, die nicht die Instrumente, die Toolbox haben, das also rechtzeitig zu erkennen, dann ist es viel einfacher, Einfluss auszuüben. Das ist unter anderem auch eines der drei wichtigsten Ziele Krieg.
Aber wie kann man darauf antworten?
Und ich jetzt zurück auf die Frage.
Ein Desinformationsministerium genau, kann nicht die Antwort sein.
Das kann und darf nicht die Antwort sein. Das darf nicht die Antwort sein. Das ist für mich eine Kapitulation. Die Antwort ist klar. Nämlich, und vor allem, wir hatten jetzt auch den Fall mit der Pandemie seit den letzten 2,5 Jahren. Da hat man mindestens aus einer also aus einem Systemphänomen schon besser lernen können. Also wie man mit der eigenen Bevölkerung kommuniziert, wie man Maßnahmen, die früher nie getroffen wurden, also erklärt und so weiter und so fort. Nämlich auch in diesem Fall muss man klar annehmen und auch mit der Bevölkerung, also in einem Gespräch, in einem offenen Gespräch sein und sagen, wir befinden uns in einem Krieg. Wir haben diesen Krieg nicht begonnen. Wir wollen diesen Krieg nicht. Aber jemand hat einen nicht genetischen Krieg gegen uns gestartet. Wir müssen uns jetzt dafür wappnen. Wir müssen jetzt alles dafür tun. Unter anderem, statt jetzt so ein Ministerium zu gründen, eigentlich kleine agile Teams in der Gesellschaft, in der Unternehmerschaft, in der Industrie, also alle Zielgruppen heranholen, zusammen mit der Regierung, mit Parteien, mit Opposition zusammenkommen und sagen, was ist jetzt zu tun? Wie erklärt man eigentlich der Gesellschaft, was Sache ist? Wie schafft man Expertisen, Analyse und also Expertenanalyse und auf Expertise basierende eigentlich Aufklärungsarbeit. Das ist aus meiner Sicht der einzige Weg, so wie man es jetzt auch in den letzten 12 Monaten immer wieder versucht hat zu machen. Nämlich, dass man auch immer wieder versucht hat, in der Öffentlichkeit Bewusstsein zu schaffen, was tatsächlich los ist, was tatsächlich passiert, wo unterschiedliche Experten, also Militärexperten, Sicherheitsexperten, geopolitische Experten, politische Experten, weil es gibt auch so soziale Phänomene, die man auch natürlich analysieren muss. Also es gibt parteipolitische Phänomene und Entwicklungen. Also es gibt so viele unterschiedliche Aspekte, die man eigentlich decken muss. Und die Politik, die Entscheidungsträger und Trägerinnen, und das ist das eigentliche Problem, weil in der Demokratie haben die meisten Politiker ein sehr, sehr enges Zeitfenster, um Entscheidungen zu treffen. Sie wollen keine unangenehmen Entscheidungen treffen, weil sie meistens auch wieder gewählt werden wollen. Das ist so ein bisschen jetzt der Klassiker auch hier in Österreich mit der fehlenden sicherheitspolitischen Debatte. Man braucht keine sicherheitspolitische Debatte, weil eigentlich die Neutralitätsfrage sowieso automatisch gelöst ist und weil die Bevölkerung keinen Bedarf hat eigentlich an sicherheitspolitischen Themen. Ja, aber das ist eigentlich der falsche Weg. Der richtige Weg ist, eine offene Diskussion zu haben und zu erklären, was eigentlich die Maßnahmen des Aggressors sind, zu erklären, dass Kriegsführung auch mit anderen Mitteln stattfindet, zu erklären, was eigentlich die Zielgruppen sind, wie das gemacht wird und so weiter. Und dann haben wir natürlich eine agile Gesellschaft und wir haben agile Gesellschaftsgruppen, die dann anders agieren. Und die aus meiner Sicht, also durch diese Bottom-up eigentlich Prozesse besser dafür gewappnet sind, als durch die Einführung eines Wahrheitsministeriums.
Aber das passiert nicht. Es gibt ja auch kein Eingeständnis, dass wir in so einem Krieg befinden, oder?
Nein, und das wird auch nicht kommen.
Aber warum nicht?
Weil man sich sehr schwer tut, wie gesagt, mit dem Wort Krieg, weil man eigentlich meiden will, dass man in diese unangenehme Diskussion reinrutscht, weil wir immer noch so, also jetzt hier speziell in Österreich, also in manchen Ländern findet schon eine sehr aktive sicherheitspolitische Debatte und auch eine verteidigungspolitische Debatte statt. Macron, vor allem diejenigen, die natürlich direkt betroffen sind, da findet schon eine sehr aktive Debatte statt, aber also auf unserer Insel der Seligen, also ich behaupte mittlerweile, dass wir von einer Insel der Seligen zu einer Insel der Realitätsverweigerung geworden sind.
Macron hat jetzt die französischen Atombomben zu europäischen Atombomben erklärt. Also das ist schon mal eine Ansage für eine neue europäische Sicherheitspolitik. Was ist denn so jetzt das wahrscheinlichste Szenario? Wir haben jetzt die Interessen der Amerikaner kurz angeschnitten, hast du gesagt, die versuchen China jetzt schon zu bekämpfen. Denen geht es eigentlich um China. Russland ist sozusagen eine Art...
Denen geht es um China. Also die wollten, und die haben es klar gemacht, die wollen sich nicht militärisch beteiligen. Die haben null Interesse an einer direkten militärischen Involvierung in diesem Krieg.
Ja, weil...
Das haben sie so deutlich, eindeutig, mehrmals eigentlich gesagt, schon vor Kriegsbeginn, das ist fast schon wie eine Einladung.
Aber haben wir jetzt...
Klang.
Ja, also das zum, wurde auch kritisiert. Das wurde zum, auch kritisiert.
Zum Kriegsbeginn.
Aber wurde, ich meine, so wie du das jetzt beschreibst, stehen wir davor, die Welt in zwei Teile zu spalten. Auf der einen Seite ein östlicher, sehr autoritärer Block mit Kommunisten in China und was auch immer Putinisten genau sind, jetzt in der Einordnung, und einem westlichen Block, der tendenziell so tut, als wäre er offener und liberaler, aber in Wahrheit auch in Richtung dieser autoritären Strukturen tendieren könnte. Und das macht mir natürlich ein bisschen Angst. Sehe ich das richtig oder gibt es da...
Na, das sehe ich viel differenzierter.
Bitte.
Und zwar sehe ich das folgendermaßen. Also wir werden, wenn meine Analyse auch stimmt, das muss nicht unbedingt der Fall sein. In Wirklichkeit würde ich mich freuen, wenn ich eigentlich mit meinen Analysen jetzt falsch liegen würde, weil das eigentlich nicht unbedingt eine sehr optimistische Weltordnung sein wird. Aber einerseits sehe ich jetzt keinen ideologischen Krieg, also wie im Kalten Krieg. Das heißt, es geht nicht um diese Konkurrenz zwischen autoritären Regimes und Demokratien, weil es zum Beispiel unter anderem, wenn es dann die Partnerschaften, die Allianzen auch an die Tagesordnung, also wenn die an die Tagesordnung kommen, also unter anderem auch wir Partner haben werden, die nicht unbedingt sehr demokratisch also sind. Nur gleichzeitig sind sie auch nicht der Meinung, dass sie sich mit zum Beispiel mit China also alliieren wollen. Mhm. Also das heißt, hier geht es nicht um diese ideologische Komponente an allerersten Stelle. Ja, das ist das eine. Wir werden eine ideologische Konfrontation haben, aber die wird sich vor allem um die Frage drehen, was für Regeln, Normen, Standards in dieser Weltordnung wir haben wollen. Also was für einen völkerrechtlichen Rahmen wollen wir neu auferlegen. Das wird die grundlegende Frage sein. Also wie wird International Business, also wie werden Handelsbeziehungen dann genau dargelegt und vor allem völkerrechtlich also verankert. Das ist eine grundlegende Frage. Also es wird eine ideologische Frage, also eine ideologische Komponente geben, aber die wird sich mehr um die Regeln des neuen Spiels drehen. Die zweite Komponente deiner Fragestellung, also wenn es um die demokratische Welt handelt, da bin ich der Meinung, dass Intoleranz nie toleriert werden darf. Also das heißt, auch wir müssen diese Regeln wahrscheinlich neu definieren. Wir können jetzt nicht sagen, nur weil wir Demokratien sind, ja, dürfen wir alles tolerieren. Das heißt natürlich, dass auch in unseren Gesellschaften unter anderem es zu diesen Nebenwirkungen kommen wird. Also in der Auseinandersetzung mit der Frage der Intoleranz. Wie viel Intoleranz darf man in einer toleranten Gesellschaft tolerieren.
Bei Coinfinity, da heißt es seit 2014 Bringing Bitcoin to the People. Diese Firma hat Bitcoin wirklich in der DNA und das merkt man an allen Stellen. Beim wirklich sehr guten Service, bei der persönlichen Betreuung im Grazer Front Office und bei den Services, die reichen von High Net Worth, Individual Betreuung bis zur Beratung, wenn es um die sichere Verwahrung von Bitcoin geht, und auch jede andere Frage kann man dem Team von Coinfinity stellen und bekommt garantiert eine gute Antwort. Coinfinity ist der Hauptsponsor dieses Podcasts und das Team, das startet jetzt gerade richtig durch. Es gibt ein neues Webportal, dort kann man kaufen, verkaufen und einen Sparplan anlegen, was sicher die entspannteste Art ist, Bitcoiner zu sein. Und neue Features kommen auch ständig dazu. Das Portal ist aus aller Welt erreichbar. Seht es euch an unter coinfinity.co. Was mich bei Bitcoin fasziniert, das ist dieser unglaubliche Unternehmergeist in diesem Feld. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Bitcoin als Zahlungsmöglichkeit, Bitcoin-Gehälter für die Mitarbeiter, Bitcoin im B2B-Bereich, für Lieferanten etwa. Da ist Lean Coders der perfekte Partner. Die Softwarefirma aus Wien bietet technische Expertise in vielen Bereichen von Website bis Webshop und hat sich zum Ziel gesetzt, Bitcoin in jedes Geschäftsmodell einzubinden. Der Fokus liegt auf schlanken, effizienten Lösungen und Open Source wird großgeschrieben. Wer mehr wissen möchte, lean-coders.at. Es geht wieder los, 2023, das wird das bisher beste Jahr, was Bitcoin-Konferenzen im deutschsprachigen Raum betrifft, da bin ich mir ganz sicher. Am 27. April geht's los in der Schweiz am Bodensee, Kreuzlingen am Bodensee, die Swiss Bitcoin-Konferenz, ein neuer Auftritt sozusagen. Ich bin dort dabei, gemeinsam mit einigen coolen Speakern, die ihr schon aus dem Podcast kennt, swiss-bitcoin-konferenz.com, dort findet ihr alle Details. Und mit was Bitcoin bringt, als Code in einem Wort zusammengeschrieben, gibt es 5% auf alle Karten. Aber damit nicht genug. Die BTC 23, die größte deutschsprachige Bitcoin-Konferenz, wo die gesamte Community zusammenkommt in Innsbruck im September, die geht wieder über die Bühne. Mit was Bitcoin bringt, gibt es auch dort 5%. Ich bin dort Speaker, ich bin dort Moderator. Ich freue mich sehr auf euch. Die letzte war wirklich super. September 14 bis 17, 2023, die BTC 23 auf bconf mit C, bconf.de gibt es die Karten und mit was Bitcoin bringt, gibt es auch dort 5%. Das wäre jetzt wieder ein ganz anderes eigenes Thema.
Und wir wollen jetzt natürlich nicht philosophieren, aber ich bin der Meinung, dass es natürlich jetzt vor allem in diesen Übergangszeiten, so wie vor 100 Jahren auch der Fall war, also vor Beginn des Ersten Weltkrieges, also dass es natürlich diese Transformationsprozesse in der Weltordnung gab und die haben natürlich dann auch die Gesellschaften sehr stark beeinflusst. Und auch hier sehen wir nochmals wieder dieses Ringen von links, von rechts, von unterschiedlichen populistischen Ideen. Also in einer demokratischen Gesellschaft gibt es immer ein Ringen um Ideen. Also es gibt immer eine Konkurrenz der Ideen und der Anschauungen. Also. Und insofern bin ich der Meinung, dass es in diesem Umgang natürlich mit der Intoleranz, also zum Beispiel, also wenn es um die Frage geht, wie leicht, also und das kann ich als Osteuropäer sagen, also ich bin zwar nicht in der Sowjetunion aufgewachsen, aber im sowjetischen Block, also im Warschauer Block, wir haben den bösen Kapitalismus tagtäglich gekämpft und wir haben geübt, wie wir sogar klein waren. Also diese Indoktrination, die beginnt schon vom Kindergartenalter, ja, also relativ früh und also da wird man schon sehr, sehr früh darauf vorbereitet, also was das Böse ist und was das Gute ist. Und es ist sehr einfach, die westlichen Gesellschaften nicht nur zu beeinflussen, zu penetrieren.
Ja, das ist offensichtlich. Ist
sehr einfach und mit der Hilfe der heutigen technologischen Durchbrüche ist auch sehr billig. Ist auch sehr billig.
Und es ist offensichtlich auch sehr erfolgreich.
Und das heißt, genau, also das ist diese Kosten-Nutzen-Analyse, die entsprechend dazu verhilft, also dass man das natürlich macht. Und daher meine ich auch, dass es unter anderem zu solchen Maßnahmen kommen wird. Das ist unvermeidbar, dass es zu Maßnahmen kommen wird, und zwar nicht Maßnahmen wie ein Wahrheitsministerium.
Ja.
Aber es muss durchaus in den entsprechenden Abteilungen, in den Ministerien, wieder so diese Teams geben. Es wird auch in großen Unternehmen diese Teams geben, die dann auch herausfiltern müssen. Also Fake News können ganze Unternehmen heutzutage zerstören.
Ja, aber wir haben ja, also zum Beispiel, ja? Du redest jetzt davon, du warst in der Schule im hinter dem eisernen Vorhang. So hat gelernt, der Kapitalismus ist böse und der Sozialismus siegt, nicht?
So ist das, ja.
Das lernen Leute heute im Westen in der Uni. Und werden dort auch komplett indoktriniert. Ich meine, der größte Fake News in der Geschichte ist der Marxismus.
Absolut, weil der Marxismus im Unterschied zum Nazismus nie verurteilt wurde. Ja, dass der Marxismus so viel, also hunderte von Millionen Opfern eigentlich auf seinem Gewissen hat, ist eine Tatsache, ja. Das wissen wir auch.
Und eine eigenständige wirtschaftliche Ideologie ist, ja, die aber...
Politisch auch. Also wir haben immer noch natürlich sehr viele Zweige des Marxismus innerhalb von Parteien, sehen wir es auch sogar heutzutage. Diese ganze Revolutionierung der Massen, die findet nicht nur entlang eines Klassenkampfes statt. Also der Klassenkampf kann auch andere Dimensionen annehmen. Also es muss nicht ein Klassenkampf in diesem klassischen
Heute
Sinne
sein. Heute ist alles Klassenkampf.
Es kann alles Klassenkampf sein. Es können die Genderfrage kann ein Klassenkampf sein. Alle gesellschaftlichen Abzweigungen können zu einem Klassenkampf werden. Ja, also es geht nicht mehr nur um Kapitalisten, also versus Kommunisten. Also es ist viel mehr, also es ist viel, viel mehr eigentlich, was drin beinhaltet. Und daher meine ich auch nochmals, dass es durchaus den Versuch geben wird. Davon gehe ich aus, da bin ich mir sicher, dass das unvermeidbar ist, dass man da versucht, also diese Art von Einflussnahme auch schon anzugehen. Also wie genau das stattfindet, also ich bin der Meinung, dass das Top-Down so ein ähnliches Phänomen auslösen wird, wie wahrscheinlich McCarthyism in den 50er in den USA, also wo man dann natürlich eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe also dann zum Bösen also verurteilt hat und dann mit den ganzen natürlich Gerichtsverfahren und so weiter. Das ist natürlich etwas, was ich heutzutage nicht erwarte, aber gleichzeitig müssen wir uns dafür wappnen, dass diese Bifurkation stimmen, dass wir alle offene Systeme darstellen. Unsere demokratischen Regierungssysteme im Westen sind offene Systeme. Jeder kann eingreifen. Jeder kann Einfluss von außen ausüben. Jeder kann sich einen Lobbyisten oder eine Interessensgruppe vor Ort auch mehr oder weniger kaufen oder einfach mal investieren. Und das ist alles machbar. Wie sollten offene Systeme in einem Systemkonflikt mit geschlossenen Systemen wie China und Russland eigentlich gewinnen? Wo durch diese Geschlossenheit des Systems es fast unmöglich ist, dass wir von außen intervenieren. Wir können es nicht mal schaffen. Erinnerst du dich an dieses Video von Arnold Schwarzenegger, der dann eigentlich an die russische Bevölkerung appelliert hat, um eben also zu protestieren und diesen Krieg zu verhindern? Nicht mal das kann was auslösen. Also wir schaffen es nicht mal von außen der russischen Bevölkerung eine andere Realität als diese Blase, in der sie eigentlich tagtäglich lebt,
zu präsentieren. Aber ich tue mir da wahnsinnig schwer, weil ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Es gibt eine gewisse Intoleranz in der Gesellschaft, die aber oft von Leuten getrieben wird, die sich eigentlich selbst für tolerant halten, ja. Und die uns in Richtung einer sehr, sehr gefährlichen, autoritären Kollektivismus treiben im Westen. Ironischerweise etwas, was wiederum der Putin anprangert, also das zum Feindbild macht, ja, wir aber auch unter Kontrolle bekommen müssen, um unsere offene Gesellschaft irgendwie zu retten, aber gleichzeitig dann wiederum auf der anderen Seite die Gefahr besteht, im Prozess des unter Kontrolle bekommens auch wieder in Richtung aus. Also schwierig, sehr schwierig.
Stimmt auch, ja, sehr schwierig.
Sehr, sehr schwierig. Ich sehe gewisse Gegenbewegungen jetzt schon, aber das ist halt auch schon sehr weit gegangen. Jetzt ist halt die Frage, so können wir jetzt auch die Überleitung zum Finanzsystem und auch ein bisschen zu Bitcoin machen. Du sagst, ein offenes System kann gegen ein geschlossenes System nicht wirklich an. Aber ein offenes System hat den großen Vorteil, dass es dynamischer ist, dass die Leute eher mitmachen können, dass mehr Leute anpacken können im offenen System. Und das ist und ultimativ hatten wir diesen Konflikt hatten wir im Kalten Krieg bereits. Da hat das offene System auch gewonnen.
Richtig.
Ja. Und da, das ist jetzt die Frage. Auch mit Hinblick auf das Finanz- und das Währungssystem, wo führt das hin? Weil ultimativ, wenn es darum geht, zuerst spalten wir uns, dann haben wir kalten Krieg und dann muss eine Seite gewinnen. Oder? Oder nicht? Also irgendwann mal muss eine Seite gewinnen.
Es muss sich abzeichnen, ob wir tatsächlich eigentlich eine Bifurkation, also entstehende Bifurkation zu Gesicht bekommen, ob wir tatsächlich sowas sehen.
Wir sehen den Trend, aber noch ist es
auch,
nicht fix.
Du hast auch nämlich zu Recht auf einen dritten Block verwiesen, ja? So diese graue Zone jetzt dazwischen, also die graue Zone von regionalen Machtzentren, von regionalen Akteuren mit einem signifikanten also Einfluss in einer direkten, unmittelbaren Nachbarschaft. Und diese graue Zone, also die durchgeht jetzt auch natürlich Veränderungen. Du hast manche Beispiele genannt. Man sieht auch ganz klar und deutlich, dass es jetzt dort zum Beispiel auch ein neu entstehendes Machtzentrum gibt. Das ist Indien, das hast du auch erwähnt. Und Indien wird sich sicherlich weder mit den USA noch mit China alliieren. Also Indien wird sicherlich auch in diesem Systemkonflikt einen eigenständigen Weg gehen. Und wenn die Projektionen stimmen, also wenn diese Voraussagen stimmen, dass Indien auch auf dem Weg zur dritten Weltwirtschaftsmacht ist, also in diesem, vielleicht sogar in diesem Jahrzehnt schon die dritte Weltwirtschaftsmacht wird. Also im letzten Jahr hat Indien eigentlich Großbritannien überholt. Dann heißt es natürlich, dass das auch eine Möglichkeit ist, also als Balanceur zwischen diesen zwei Machtzentren und so ähnlich wie im Kalten Krieg, wo Indien so praktisch diese Non-Alignment-Bewegung, also der Nicht-Alliierten-Bewegung anführte, so wieder mal es schafft, ein Gleichgewicht herzustellen, also in dieser Bifurkation, wo es dann vielleicht auch für die europäischen Mächte unter anderem, also man sieht auch, dass die europäischen Mächte sich auch sehr, sehr, sehr schwer tun, eine eindeutige Entscheidung zu treffen. Also sie wollen, sie sind strategischer Partner der USA, gar keine Frage, aber ja, sie wollen dann auch Business as usual haben, auch jetzt natürlich, auch jetzt, wo man 12 Monate schon ganz klar und deutlich beobachtet, dass China genauso wie der russische Präsident das voraus, also für sich zumindest sicherlich so vorausgesagt hat, also oder zumindest hat er darauf gesetzt und sich darauf verlassen, dass China zur Rettung kommen wird. Ja. Und wieder, auch wenn China mit, sagen wir mal, mit einer Realität konfrontiert wurde, die den chinesischen Interessen jetzt nicht unbedingt zu 100% passen. Ja, natürlich, also sobald die Amerikaner und die Europäer auf dem alten Kontinent beschäftigt bleiben, ist es eine gute Nachricht für China, weil China sich dann dem indopazifischen Raum widmen kann. Aber gleichzeitig sind die Implikationen des Krieges gravierend, die geoökonomischen Auswirkungen. Und jetzt mal zurück, also sogar jetzt nach 12 Monaten, wo man klare Indizien dafür hat, dass China sich sehr, sehr eindeutig positioniert hat und Russland diplomatisch, politisch, finanziell, wirtschaftlich und so weiter unterstützt, wollen die europäischen Mächte trotzdem so irgendwie ein Verhältnis mit den Chinesen aufbauen. Also der deutsche Bundeskanzler ist dann nach China gereist, direkt nach dem 20. Kongress und so weiter. Und insofern sieht man auch klar, dass sich die Europäer schwer tun. Also zumindest der Block um Frankreich und Deutschland, also sozusagen das Herzstück der europäischen Integration, dass sie dann auch hoffen, dass sich diese Beziehung weiterhin normalisiert. Und daher meine ich auch, vielleicht gibt es dann die Möglichkeit für die Zukunft, dass die Europäer, also dass die europäischen Mächte in dieser grauen Zone auch mehr Platz finden und sich dann mit anderen regionalen Kräften auch zusammentun, um eben keine endgültige Entscheidung zu treffen. Also zu sagen, okay, wir sind jetzt auf der Seite der USA oder wir sind direkt auf der Seite der von China. Es könnte aber auch was anderes passieren. Es könnte genau das Gegenteil passieren, dass es dann eigentlich diese Bifurkation, also der Weltordnung, auch einen Effekt auslöst innerhalb Europas, wo ein Teil der europäischen Staaten sagt, na, wir wollen mit den Amerikanern weitermachen. Warum? Weil die USA unsere einzige Sicherheitsgarantie ist für unsere territoriale Integrität, für unsere Souveränität. Und wenn die Amerikaner jetzt in einem Weltkonflikt, in einer neuen Konfrontation mit den Chinesen sind, dann sind wir auch dabei. Gleichzeitig aber wollen andere, wie gesagt, also ich glaube, das wird eigentlich die Meinung die Annahme der westlichen, also des Herzstückes, wie ich es nenne, der europäischen Integration sein, die dann sagen, nein, also wir wollen schon balancieren, wir wollen natürlich eine integrierte Welt haben, weil wir in einer integrierten Welt, in einer globalisierten Welt bessere Vorteile haben.
Also quasi auch, was du sagst, dass diese Spaltung durchaus verhindern und eher in eine echte multipolare Welt gehen. Ja. Und natürlich ist das aus europäischer Perspektive in gewissem Sinne attraktiv, weil das wünschen wir uns seit de Gaulle, ja, dass wir da irgendwo eine Eigenständigkeit haben, auch sicherheitspolitisch, wirtschaftspolitisch, unabhängig von den Amerikanern. Der Euro wurde unter anderem aus diesem Grund gegründet. Aber, was eben nicht gehen kann, ist, dass wir dann also, dass der deutsche Bundeskanzler sagt, na, also das mit Russland, mit der Energieabhängigkeit, die Zusammenarbeit mit einem Autokraten, das dürfen, darf uns nie wieder passieren. Zack, 20 Stunden später ist er in Peking.
Richtig.
Ja, und es gibt offensichtlich, und das ist auch passt zusammen, und da kommen wir jetzt auch zum Geld, was sieht man eben bei so Sachen wie dem Wahrheitsministerium, der Chatüberwachung und eben auch die Überwachung durch digitale Zentralbankwährungen, da sehen wir, es gibt Mächte in Europa, die wollen in Richtung China. In Richtung dem chinesischen Modell, auch aus wirtschaftlichen Interessen, weil China ist in Europa schon viel stärker eingekauft, als wir es uns gerne vorstellen. Übrigens,
richtig, das ist korrekt, ja.
Also in Österreich tatsächlich weniger, aber außerhalb von Italien, Griechenland, Deutschland jetzt auch, ich glaube der Hamburger Hafen war es jetzt.
Ja, da haben sie jetzt auch wieder Anteile des Hafens ergattert und sie haben also, wenn man sich die Karte der europäischen Häfen, also der wirklich wichtigen, da ist China überall.
Ja, da ist China überall.
Ja.
Das heißt eine Eigenständigkeit, eine europäische, das, was uns als europäische Eigenständigkeit in einem multipolaren System verkauft wird, muss nicht unbedingt das heißen. Das kann auch sein, dass das Leute sind, die eher in Richtung China sich orientieren wollen. Ja? Es ist haarsträubend. Reden wir über das Geld. Digitale Zentralbankwährungen. Die Chinesen sind weit, die Europäer hätten es gerne, weil sie Angst haben vom Dollar. Die Amerikaner sagen, nö, das brauchen wir eigentlich nicht, wir haben eh den Dollar. Und dann gibt es noch Bitcoin. Du, wir haben vorher im Vorgespräch, hast du mir ja relativ klar gemacht, dass sozusagen das Bitcoin eine ernsthafte Rolle spielt. Das kann man sich mehr oder weniger abschminken, deiner Meinung nach. Was meinst du?
Ja, also jetzt rede ich nicht normativ natürlich, also sondern nur und ausschließlich als geopolitischer Experte, die sich Trends anschaut.
Natürlich.
Und Entwicklungen, wenn es um die relevantesten Akteure in der Welt handelt. Und es überrascht mich überhaupt nicht, dass dieses Phänomen entstanden ist. Ja, also dieses Bottom-up-Phänomens also Bitcoin und der anderen Kryptowährungen, das überrascht mich überhaupt nicht. Also gleichzeitig aber sehe ich den Trend genau in die andere Richtung gehen. Also, dass dieser Versuch also der totalen Kontrolle über die Frage des Geldes, sowohl in den demokratischen als auch in den autoritären Staaten so gelöst wird, zwar mit unterschiedlichen Mitteln, auf unterschiedliche Wege, aber schon so gelöst wird, dass es praktisch keine Chance dem Bitcoin gegeben wird. Also dass man dann eigentlich versuchen wird, überhaupt das Konzept der Kryptowährung zu ersticken und also langfristig eigentlich abzuschaffen. Also warum? Mhm. Also fangen wir mit den autoritären Regimes an. Da kann der Staat, also da haben wir natürlich den Fall, dass es sehr enge politische Eliten sind, sehr, sehr, sehr eng ist. Also an der Spitze ist es sehr einsam und sehr eng. Und da geht es um eine totale Kontrolle natürlich über alles, also was natürlich mit Macht und Einfluss in direktem Zusammenhang steht. Im Fall Russlands ist es so, dass dieser Kreis um Putin herum, also damit man das auch versteht, also weil man oft eigentlich Russland analysiert, als wäre es ein normaler Staat mit Checks and Balances, also Gewaltenteilung,
hat's in Russland
Wahlen und mit all diesen Aspekten eines funktionierenden Staates. Aber im Schatten hat es in den letzten 20, 25 Jahren eigentlich eine Clique herausgebildet, also tatsächlich eine Clique um einen bestimmten Kreis herum. Also das ist natürlich der Kreis, den auch Putin symbolisiert und direkt vertritt. Also Putin ist nicht der Einzige, der also dieses System anführt. Also wir haben jetzt auch das vom Treffen vom Top-Diplomaten Chinas und Patruschew, das ist also praktisch nicht nur die rechte Hand von Nikolai Patruschew, ist nicht nur die rechte Hand von Putin, das ist eigentlich dieser graue Kardinal, der das Schattensystem repräsentiert. Das ist ein System der Nachrichtendienste, der sogenannte Siloviki, das ist das, was eigentlich Russland regiert. Mhm. Und zwar allumfassend. Das ist auch einer der Gründe, warum dieser Krieg so desaströs momentan abläuft, schon seit 12 Monaten, weil es einfach nicht von den Militärs, von den Generälen geplant wurde und also wird zwar durchgeführt von den Militärs, aber in Wirklichkeit wurde es auch von dieser Clique geplant, entworfen und so genau facilitiert. Im Fall Chinas ist es komplizierter natürlich, weil es ist ein unglaublich großes Land. Also wir können das jetzt nicht nur so vereinfachen, dass wir sagen, es ist nur die kommunistische Partei und es ist nur Xi Jinping. Aber wiederum geht es darum, dass eine Währung wie Bitcoin langfristig keine Chance hätte, weil es natürlich darum nochmals um dasselbe geht, also Kontrolle, gesellschaftliche Kontrolle. Also solche Regimes, muss man auch verstehen, denken in ganz anderen Dimensionen. Da geht es immer an allerersten Stelle um die Stabilität zu Hause. Die Stabilität zu Hause ist immer gekoppelt an potenziellen Gefahren, Risiken für die eigene Führung, für die eigene Elite. Und um diese Frage langfristig und nachhaltig zu lösen, kann man sogar Kriege beginnen oder militärische Eskalationen starten. Wie im Fall, um ein Beispiel, frisches Beispiel heranzuführen, warum glaubt man, dass man jetzt im letzten Jahr, kurz vor Jahresende, eine militärische Auseinandersetzung mit Indien gehabt hat, entlang der gemeinsamen Grenze? Also das hat zu nichts geführt. Sie kämpfen tatsächlich, also die Truppen, die chinesischen und die indischen, die kämpfen tatsächlich mit Stücken, mit Holzstücken, also weil sie ein Abkommen vom Jahre 1997 haben, damit es nicht zu einer militärischen Auseinandersetzung mit Waffen kommt, weil das natürlich zwischen zwei Nuklearmächten tatsächlich einen Eskalationsfaktor hat. Und es hat diesen Vorfall gegeben, um eben auch zu zeigen, weil die militärische Eskalation in Taiwan zu nichts führte. Ja? Also wir hatten nämlich die Visite von Pelosi, da hat es eine militärische Präsenz und Übungen und alles gegeben im südchinesischen Raum, aber gleichzeitig wusste China, dass sie keinen militärischen Angriff auf Taiwan ausüben können. Sie können es einfach nicht. Es sind viel zu viele Risiken damit verbunden und so weiter. Und daher musste das Regime aber Stärke nach außen zeigen, also nach außen und auch nach innen, für die eigene Bevölkerung und auch für diese, genau, für diese gleichen Klicken. Das heißt, man muss das immer so analysieren, dass das Erste, was tatsächlich eine Rolle spielt, die
Kontrolle
ist. Und daher, jetzt kommt auch natürlich der Punkt mit Bitcoin, alles, was eigentlich den Bürgern einen Zugang verschafft zu etwas, was abseits der Regierung stattfindet, wird vehement bekämpft. Es ist in der Natur dieser politischen Eliten. Jetzt zurück zu Demokratie.
Ja, jetzt
Demokratie.
Kommen wir in den Westen, weil hier, hier geschieht ja dasselbe. Diese Christine Lagarde hat selbst gesagt, if there is an escape, people will take it. Ja? Also hier geschieht dasselbe. Oder siehst du das anders?
Ich sehe es hier ein bisschen anders, und zwar, weil es einfach ein anderer Ansatz ist. Und zwar wird es auch passieren, aber aus unterschiedlichen Gründen. Hier beobachte ich das Phänomen, dass natürlich neben Entscheidungsträgern, also Politik, ich habe schon mal über das enge Zeitfenster, also der politischen Entscheidungsfindung, was gesagt. Aber wir haben jetzt natürlich das Phänomen der Institutionen. Also wir haben eigentlich schon ein komplexes, einen sehr komplexen Entscheidungsfindungsprozess, wo auch Institutionen mit dabei sind. Gerade jetzt hier in Europa werden Entscheidungen nicht nur auf der Ebene der Mitgliedstaaten, sondern auch auf der Ebene der Institutionen, der europäischen Institutionen getroffen. Und es ist auch nicht viel anders in den USA, also in einem Staat wie den USA. Daher bin ich der Meinung, dass da auch die Entscheidungsfindung so gestaltet wird, dass Bitcoin langfristig keine Chance haben kann, nämlich weil die Institutionen diese Kontrolle für sich beanspruchen werden wollen. Also wir haben dann in den USA Federal Reserve, hier haben wir die Europäische Zentralbank, die wird immer mehr an Bedeutung gewinnen und immer mehr dominant sein. Also die EU will eine Finanz- und monetäre Union ins Leben rufen. Und wenn diese Zentralisierung, wie man so die Trends beobachtet, tatsächlich stattfindet, tatsächlich also Realität wird, wird es eine digitale Währung geben, aber die wird natürlich durch Institutionen und durch die Regierungen also kontrolliert. Und wiederum werden die Bürger und Bürgerinnen sehr wenig bis gar keinen Anteil an dieser Entscheidungsfindung haben.
Aus Gründen der Kontrolle, um die Kontrolle zu behalten.
Richtig. Und vor allem um diese Konkurrenzfrage natürlich. Also wenn man sich jetzt in einer zunehmenden Konkurrenz mit anderen Modellen, mit anderen Konzepten, mit anderen Mächten befindet, dann muss man natürlich sicherstellen, dass diese Kontrollmechanismen gestärkt werden.
Ich bin mir, vieles, von dem wir heute reden, ist so, wenn man sich in einer zunehmenden Konkurrenz mit autoritären Staaten befindet, macht man das Gleiche, was die auch machen, weil in Sachen Geldsystemen unterscheiden wir uns doch gar nichts, doch gar nichts. Es gibt ein staatliches Geldsystem, wir werden gezwungen, dieses Geld zu verwenden, das steht so im Gesetz aus. Und wenn das, und wie du richtig sagst, das wird durch Kontrolle und Zwang umgesetzt. Meine Frage ist nur, und wir kommen dann auch schon zum Ende, was ist denn, wenn es eine Alternative gibt für die Menschen? Ja, schon klar, dass wir jetzt nicht bottom-up, alleine, dass wir überhaupt über Bitcoin reden, 14 Jahre nach seiner Einführung, als möglicherweise relevanten Player, ist schon völlig verrückt. Aus einer geschichtlichen
Perspektive. Ist schon aussagekräftig.
Ja. Das heißt, wenn es eine Alternative gibt, immer unter der Voraussetzung, dass sie es nicht komplett abschalten können. Ja? Das ist ja so, wie man das Internet an sich auch nicht komplett abschalten kann. Man kann es versuchen, es unter Kontrolle zu bekommen, aber so. Das heißt, wir haben diese Bottom-up-Bewegung, hätten wir weiterhin. Man kann versuchen, es zu verhindern, aber dadurch muss ich immer stärker die autoritäre Fratze zeigen auch. Ja? Und wozu aus ökonomischer Sicht? Und das ist mein Punkt. Wenn ich als Westen diesen autoritären Osten schlagen möchte, dann in meinen Augen, das ist meine persönliche Meinung, geht das nur durch Offenheit, Marktwirtschaft und Freiheit.
Absolut, ich bin 100% bei dir. Also ich persönlich, meine persönliche Überzeugung ist genau die. Aber jetzt meine andere natürlich Funktion, meine andere Aufgabe, also die des geopolitischen Beobachters, also der geopolitischen Analystin,
Ich muss
auf eine andere Realität verweisen. Also ich persönlich bin genau davon überzeugt, wie du es sagst. Also das ist der Weg. Das muss der Weg sein. Gleichzeitig aber, wenn wir annehmen, dass sich diese Transformationsprozesse nicht nur fortsetzen lassen, sondern auch vertiefen, verstärken. Also denk an die ganzen negativen Auswirkungen, an die Kaskadeneffekte, die sich daraus ergeben. Mhm. Also denk zum Beispiel, also das Paradebeispiel, nehmen wir die Pandemie, weil es ist einfach ein frisches Systemphänomen. Die Pandemie ist kein Black Swan, ist kein Grey Rhino, ich kann mir das alles nicht mehr anhören seit 2,5 Jahren. Pandemie war schon seit 2007 eigentlich. Also alle spätestens dann mit dem Ausbruch der Weltfinanzkrise eigentlich vorausgesagt worden von vielen Forscherinnen der komplexen Systeme, weil es einfach unvermeidbar war. Also man hat davor gewarnt, man ist davon ausgegangen, es gab Simulationsspiele, es gab Szenarien, es gab alles zur Pandemie, weil man einfach in einer vernetzten Welt, in der wir so viel reisen und wir sind so vernetzt miteinander, ja, auch auf Bürgerebene, dass es einfach unvermeidbar ist, in dem Moment, wo es zu einem solchen Virusausbruch kommt. Aber denk einfach an die Lieferketten, also die globalen Lieferketten, die eigentlich jetzt nach 2,5 Jahren nach wie vor nicht zu einer Normalität zurückkehren. Und die werden auch nicht zu einer Normalität zurückkehren, wie zum Beispiel nach dem Fukushima-Unfall. Also es gab auch eine Störung und dann nach einer bestimmten Zeit konnten sie die wiederherstellen. Diesmal wird das nicht der Fall sein. Also es gibt eine langfristige Störung der Lieferketten, eine Rekonfiguration, die hat eben auch mit dieser Bifurkation zu tun und die wird natürlich massive Auswirkungen auf all diese relevanten Systeme ausüben. Und hier ist eben der Punkt, dass natürlich auch das zu dieser Spaltung eigentlich beitragen wird. Also ohne Lieferketten, die Lieferketten waren im Kern des Verständnisses, dass die globalisierte Welt sich für alle auszahlt, weil alles sehr billig, also deutlich billiger wird, also Arbeitskraft, Kapital fließt unverhindert und so weiter und so weiter. Und das war natürlich auch der Punkt, wo solche liberalen Ideen auch schon sehr, sehr, sehr gut florieren konnten. Ja, also man kann zum Beispiel diese Ströme anders facilitieren, also mit anderen monetären Mitteln und Instrumenten facilitieren. Das war eigentlich auch Teil der Bewegung. Und jetzt haben wir aber das Gegenphänomen, dass sich alles abspaltet, alles teurer wird. Also die Inflation ist auch auf diese Störung der Lieferketten zurückzuführen. Also die ganzen Transitionsprozesse, ja.
Und aber auch darauf, dass eben das westliche Finanzsystem mit der ganzen Gelddruckerei nicht mehr hinterherkommt und es auch nicht ewig funktionieren kann, egal wie sehr ich da jetzt von oben kontrolliere und so weiter.
Daher ja. Ist jetzt die grundlegende Frage, die wird, wenn wir, und das ist eine grundlegende Frage, auf die keiner eine klare Antwort hat. Also wir haben unterschiedliche Meinungen in dieser Sache. Und das ist die Frage, wird die USA es schaffen, noch eine zweite Chance zu bekommen, weil es eigentlich nach wie vor der einzige Staat ist, der auch bereit ist, diese ganzen Defizite zu führen, also um eben eine globale Währung zu pflegen. Oder wird es tatsächlich der Fall sein, dass China da einspringt und sagt, also wir sind jetzt auch bereit, also wir haben auch eine Zentralbank, die printet und wir können jetzt eigentlich auch uns so durchsetzen, dass wir sagen, als größter Importeur der Welt, vor allem was die Rohstoffe betrifft, aber auch als größte Herstellungsmacht, also Manufakturmacht der Welt, verlangen wir jetzt auch, dass, dass Zahlungen anders betätigt werden.
Das ist eine praktische Umsetzung, das natürlich in der Verwendung hätte China gerne, dass man den Renminbi oder den Yuan stärker verwendet. Aber hattest du schon mal so einen Yuan-Schein in der Hand?
Ich nicht.
Hast du gesehen, wer da drauf ist?
Ich habe keinen.
Mao. Da ist Mao drauf. Das kannst du mir noch nicht erzählen, dass wir jetzt anfangen werden, global ein Geld zu verwenden, wo auf jedem einzelnen Geldschein noch Mao drauf ist. Aber das jetzt mal beiseite.
Aber passt irgendwie schon zum Bild, oder?
Es passt zum Bild, aber der entscheidende Unterschied ist der, die Amerikaner hatten mit den Saudis einen Deal, ihr verkauft euer Öl für Dollars und die Dollars werden dann recycelt in US-Staatsanleihen.
In
US-Dings. Bevor die Saudis nehmen schon Yuan, die werden schon Yuan nehmen, aber dann rennen sie nach Shanghai und tauschen sie in Gold. Bevor die Saudis anfangen, chinesische Staatsanleihen zu stapeln, wie man so bei uns sagt, vergeht in Böhmen ein Viertel.
Ja? So ist es. Also man hat es jetzt auch gesehen mit Russen, wie es versucht hat, zum Beispiel Gold zu verkaufen, also um an die Forex zu kommen, weil natürlich jetzt bei all diesen Sanktionen unter anderem auch die Währung betroffen wurde, die eigene Währung.
Und da sind wir jetzt ganz kurz wieder bei Bitcoin, das offene System. Ja? Die Idee einer regelbasierten internationalen harten Währung, die du einfach verwenden kannst, auf die du dich verlassen kannst, weil du eben nicht vertrauen musst in die Behandlung dieser Währung durch einen anderen Staat, also durch eine andere Zentralbank, dass sie abgewertet wird etc. Die Rolle von Gold eigentlich im internationalen System, nur auf einer digitalen Ebene. Und grundsätzlich, das wiederhole ich immer wieder gerne, das war auch die Grundidee hinterm Euro. Die Grundidee hinterm Euro war immer eine harte, regelbasierte internationale Währung, die alle nutzen können, weil sie der EZB vertrauen können. Jetzt ist das Vertrauen in die EZB, gelinde gesagt, erschüttert. Deswegen funktioniert es nicht wirklich. Aber das war die Grundidee. Das heißt, die Ideen sind da. Das heißt,
aber es ist auch nicht das Gleiche, weil beim Euro ist es auch so, dass sich unsere europäische Währung immer auch auf diese strategische Partnerschaft mit den USA verlassen hat. Also denk dran, was passiert ist also nach der Weltfinanzkrise. Also diese ganzen Swaps, die ermöglicht wurden durch den Federal Reserve. Also dieses Euro-Dollar-System, also dieses Euro-Dollar-System ist meiner Meinung nach viel mächtiger als dieses Petrodollar-System. Und auch wenn China gelingt, das Petrodollar-System Petro-Yuan-System umzuwandeln, ja, durchaus, ich würde das nicht ausschließen, weil wie gesagt, der Kunde wird bestimmen. Also wenn China diese Rohstoffe aus Saudi-Arabien weiterhin importieren will, und das wird es tun, weil die Wirtschaft in den asiatischen Ländern unter anderem auch sich auf Fossilträger stützen wird. Ja, das würde ich nicht ausschließen. Das werden wir schon erleben. Aber ist das ausreichend? Das ist vielleicht die notwendige Bedingung. Ist es die ausreichende Bedingung? Ich würde meinen, nein. Also solange China nicht imstande ist, diesen Reservestatus eigentlich aufzubauen für die eigene Währung. Also das heißt, die Staatsleihen müssen auch gekauft werden. Ja, Und ja, gleichzeitig
kauft eine chinesische Staatsanleihe, bitte. Schreibt es in die Kommentare, wer sich eine chinesische Staatsanleihe kauft. Da musst du ja komplett gaga sein.
Eben. Ja? Und genau, also du hast mein Sarkasmus sofort erkannt. Also, und gleichzeitig aber müssen wir davon ausgehen, also das wäre die notwendige Bedingung ist die. Aber die ausreichende Bedingung in dieser Gleichung sollte dann sein, dass dieses Euro-Dollar-System crasht, also zusammenbricht. Ja. Und also momentan sehe ich das auch nicht. Also wie gesagt, sollten wir in Richtung ein Szenario, und Szenario ist eine alternative Zukunft, die nicht unbedingt so vorausgesagt wird. Also ich sage nicht, das wird passieren, ich verweise nur darauf. Sollten wir dann nach diesem Kriegesende doch in Richtung Pax Americana 2.0 hinsteuern. Also sprich, Russland verliert den Krieg aus irgendeinem Grund. Also es gibt dann einen Waffenstillstand, Friedensverhandlungen, und Russland muss einsehen, dass der Preis zu hoch wird. Und es gibt dann weitere militärische Gegenoffensiven und so weiter. Oder es kommt zu einem politischen Reshuffle. Kann auch passieren, also aus diesem engsten Kreis um Putin herum. Und gleichzeitig, also heißt es, die Ukraine gewinnt, und das heißt, die USA gewinnt, weil es dann kein Zwei-Fronten-Szenario mehr gibt. Da kann sich die USA endlich dem Indopazifik widmen. Dann kann die USA endlich diese Systemkonfrontation angehen. Und die Europäer werden natürlich dann auch gefordert, mehr zu tun, also auf dem alten Kontinent. Sie müssen dann mehr eigentlich innerhalb diesen ganzen Partnerschaften und Allianzen tun. Dieses Euro-Dollar-System wird unter diesen Umständen aufrechterhalten bleiben. Und unter anderem werden wir schon natürlich eine digitale Währung erleben, aber die wird dann leider, würde ich zumindest behaupten, top-down initiiert und top-down, also durch die Zentralbanken und nicht durch die Gesellschaft, also kommen.
Es wird zumindest versucht werden, aber das versuchen ja, da sind wir genau wieder bei dem, dass wir es so machen wie die Chinesen. Die Chinesen versuchen das bereits und es funktioniert aber nicht wirklich, weil die Leute es eh nicht annehmen. Aber deswegen, und das ist jetzt eh schon mein letztes Argument, ich muss es jetzt einfach loswerden, ja? So wie wir das jetzt alles besprochen haben. Wir stehen vor diesem Problem dieser verschiedenen Systeme, während der Osten relativ klar weiß, wie er es angeht und was systemisch, wo er hin will, hat der Westen das Problem, dass er sich entscheiden muss. Er weiß, er steht in einem Konflikt, aber er weiß nicht genau, wie er gerne selbst dastehen würde nach dem Ende oder wie er diesen Konflikt A gewinnen muss und wie er es gerne selbst... So. Und eine der Gefahren ist, dass wir zwar quasi das gute alte Sprichwort, wir geben Freiheit und Sicherheit auf, Freiheit für Sicherheit auf und verlieren am Ende beides. Aber es gibt, auch wenn es völlig verrückt klingt, es gibt einen Weg, die Freiheit, die Offenheit des Westens zu erhalten und trotzdem zu gewinnen. Und das ist, indem du den Chinesen und den Russen eine harte Währung vorsetzt, in ein offenes System adaptierst, in dem sie mit ihrem System nicht mithalten können. Ganz ähnlich dem, was die Amerikaner mit der Sowjetunion gemacht haben. Nämlich, und Bitcoin würde da eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen können, weil es ein digitales Gut ist, das du eben nicht aus dem Nichts schaffen kannst, bla bla bla. Es ist offen, es ist dezentral, du kannst es sowieso nicht wirklich unter Kontrolle bekommen. Mhm. Das heißt, wer es bekämpft, wird langfristig in meinen Augen verlieren. Wer es aber adoptiert, während der andere es bekämpft, würde sich einen gewaltigen Vorsprung herausholen. Der Osten kann es aber nicht adoptieren, weil es passt eben nicht zu deren zentralistischem, kontrollierten System. Das heißt, wir hätten die Chance, das zu tun. Wir sollten es meiner Meinung nach tun, aber ich verstehe, dass das jetzt als Szenario noch alles sehr weit hergeholt klingt, sage ich jetzt mal.
Ja, aber ich muss dann auf die letzten 250 Jahre verweisen und an die letzten drei industriellen Revolutionen erinnern. Wenn man sich ganz genau anschaut, wie ein staatlicher Akteur zu einer global agierenden Macht geworden ist, dann ist es natürlich vor allem dank jeder industriellen Revolution. Und in den ersten zwei industriellen Revolutionen war eigentlich der Gewinner Großbritannien. Und so sind die Briten eigentlich zum allerersten Mal jetzt in der modernen Zeit also zu einer globalen Macht geworden, also mit einer eigenen Währung und so weiter. So. Dann in den 70er Jahren gab es wieder mal die dritte industrielle Revolution, und wieder mal haben sich zwei, also so wie die Briten sich damals auch mit dem russischen Imperium bekämpft haben, um Einfluss auf Apropos Osteuropa unter anderem, Zentralasien vor allem natürlich. Und dann hat Großbritannien diese Strategie, also globale Strategie der maritimen Wege entwickelt. Und später natürlich auch in den 70ern, also gab es diesen Wettbewerb, also zwischen zwei Supermächten. Und wiederum hat der Gewinner aus der dritten industriellen Revolution, also die Regeln bestimmt, wenn es um die Währung ging, yeah, unter anderem. Was meine ich jetzt damit? Wir sind jetzt wieder mal in derselben Situation. Wir sind im gleichen Kontext. Also wir haben wieder mal eine laufende vierte industrielle Revolution. Wir haben zwei Vorreiter. Wir haben ein paar, die dahinter sind, also die Europäer, die Inder, die sind dahinter. Also wir haben zwei Vorreiter. Und wir wissen aber nicht, wer der Gewinner sein wird. Was wir aber vermuten, also axiomatisch annehmen können, ist es, dass der Gewinner der vierten industriellen Revolution unter anderem dieses systemischen Wettbewerbs die neuen Regeln auferlegen und aufzwingen wird. Und somit grenzen sich aus meiner Sicht jetzt mal ein bisschen die Optionen ein. Also wenn wir jetzt mal sagen, die Europäer können dann zum Beispiel Bitcoin einführen, also zum Beispiel in den europäischen Staaten, ja, können sie schon machen, aber wird das zu einer globalen Währung sehr schwer vorzustellen? Aus dem Grund, wie gesagt, dass es immer und auch jetzt wieder eine globale Währung geben wird, wie aus den letzten, wie gesagt, also 250 Jahren. Aber diese Währung wird sich top-down durchsetzen lassen, und zwar als Ergebnis dieser systemischen Frage. Und deshalb bin ich der Meinung, dass hier die Optionen ziemlich eingeschränkt sind auf China und auf die USA, auch wenn es vereinfacht klingt.
Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, schon festzustellen, dass das Geld, oder nennen wir das Geld, entsteht nicht top-down, sondern es Auch das aktuelle System. Das aktuelle System ist ein Derivat des Systems von Bretton Woods nach 1944. Ganz richtig, du hast gesagt, damals haben das damals stärkste Land der Welt hat gesagt, ja, so machen wir es jetzt. Richtig. Aber auf Basis von Gold. Warum auf Basis von Gold? Weil Gold auf dem Markt als das globale Geld gehandelt wird bis heute. Ja, die europäischen Zentralbanken haben 13.000 Tonnen Gold in den Kellern, nicht weil sie das so lustig finden, sondern weil sie wissen, wenn sie das nicht hätten, würde ihnen sowieso keiner mehr vertrauen, weil am Ende des Tages, wenn es hart auf hart kommt, geht es nur um das, was du in deinem Keller hast.
Ja, das ist die Garantie sozusagen, das Backup, also die Hedge, wie man so gerne
sagt. Aber jetzt stell dir vor, dass bei der vierten industriellen Revolution plötzlich eine neue Maschine entwickelt wird, die ein neues Element findet, das noch besser sich als Geld eignet als Gold. Ein komplett neues Ding, das vorher noch nicht da war. Das heißt, du musst das gesamte System bis die 400 Jahre zurück oder zumindest die 70 Jahre zurück bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs nochmal überdenken, weil das passiert immer noch auf Gold. Ja, viel ist Zwang und es ist die normative Kraft des Faktischen, wird es verwendet, so wie bei Öl und Dollar, gar keine Frage. Aber dieser neue Player, der ist da. Du hast dieses neue Element. Das neue Element ist besser als Gold, weil du kannst es digital übertragen. Das konntest du Gold nie. Ja? Das geht jetzt. Die Wahrheit ist, dass unser ganzes Zentralbankensystem deswegen entstanden ist, weil Gold nicht wirklich gut übertragbar war im Alltag. Irgendwann sind wir quasi angestanden, dann haben wir Papier gebraucht, so ganz banal gesagt. Ja? Und dann haben wir zu viel Papier gehabt, dann wurden die Zentralbanken gesagt, wir machen das zentral. Und so ist das dann Ganze entstanden die letzten 400 Jahre. Aber jetzt haben wir erstmals einen echten Herausforderer. Mein Argument ist eben nicht, dass die Europäer Bitcoin einführen sollten. Oder die Amerikaner. Mein Argument ist, sie sollten es zulassen, dass es sich selbst einführt. Und dass sie dann langfristig auf einer viel stärkeren, viel stabileren Basis stehen würden, als die Chinesen und die Russen und die anderen autoritären Staaten, die das versuchen zu bekämpfen, was ihnen langfristig auf keinen Fall gelingen wird, wenn der weiterhin wirtschaftlich starke Westen es zulässt. Weil ja theoretisch, du kannst auch einem Chinesen nicht den Zugang verbieten, nicht? Also wenn ich will, kann ich mein Geld in Bitcoin packen und das Land verlassen. Ja? Aber gut, das ist jetzt sehr, sehr, ich weiß, was du meinst. Ich wollte nur versuchen, ein bisschen
eine... Du meinst eine aber als eine Zusatzkomponente zum Finanzsystem.
Genau, genau.
Nicht als eine Alternative, nicht als die prägende Währung, sondern als ein Zusatz zu einem sich neu formenden Finanzsystem.
In erster Linie mal als ein stabilisierendes Element tatsächlich, damit du auch eine zweite Infrastruktur hast, auf die du zurückgreifen kannst, falls die erste Probleme hat. Und dann langsam, dann muss ich die immer wieder beweisen. Über jede Krise muss ich diese Infrastruktur beweisen. Wie gesagt, wir sind erst nach 14 Jahren. Das kann ja sich über 100 Jahre ziehen. Ja?
Diese Erklärungsperspektive scheint sehr logisch zu sein, aber wiederum muss ich daran erinnern, wie die Logik der Entscheidungsträger ist. Und die Logik ist immer, nicht nur in Richtung Kontrolle hinzusteuern, sondern auch in Richtung Regulation. Also, ja. Und das ist eigentlich den Trend, den ich auch gegenwärtig beobachte, ja, mehr auch. Regulationen. Und Regulation ist immer ein Mechanismus der Zentralisierung.
Ja.
Also, das heißt, wenn wir, also und ich gehe davon aus, dass die Digitalisierung fortschreitet, ist eine digitale vierte industrielle Revolution, gar keine Frage. Und die wird natürlich auch die Finanzwelt beeinflussen, dass wir durchaus digitale Währungen haben werden. Daher gehe ich eher davon aus, dass wir in der Frage der digitalen Währungen eher so einen Ansatz beobachten werden, der also praktisch wieder mal von den Zentralbanken ausgeht, von den Staaten, also in Sachen Regulierung, in Sachen Kontrollmechanismen, in Sachen Zugang, also wer hat den Zugang zu der Information, als dass man diese Fragen anders lösen will, nämlich dass man der eigenen Gesellschaft mehr zutraut. Und das ist ein bisschen tragisch, also es klingt wirklich eigentlich sehr pessimistisch. Gleichzeitig arbeite ich mit Trends und nicht mit also normativen Bewertungen. Und das ist den gegenwärtigen Trend, den ich beobachte. Also das ist das, was ich eigentlich vor allem aus den letzten ein paar Jahren zunehmend sehe. Und wir dürfen auch nicht vergessen, weil ich habe dann den Cyberraum und den Weltraum schon erwähnt, aber wir haben auch die Unterseekabels, die eigentlich den Internetzugang ermöglichen. Und mit der fortschreitenden Konfrontation werden wir natürlich dann auch eine Spaltung in Sachen Internet. Also wir werden dann nicht mehr diese globale Internetgesellschaft sein, wie wir das aus den letzten 30 Jahren beobachtet haben.
To be fair, wie global sie wirklich ist, ist schwer zu beurteilen. Ja? Also ich habe jetzt auch die Chinesen haben jetzt schon eine Firewall und so. Ne?
Ja, so ist es, genau. Ja. Aber wir können immer noch natürlich schon. Also ich kann immer noch die russischen Quellen lesen schon mitbekommen, was dort eigentlich tagtäglich veröffentlicht wird, wie Berichterstattung stattfindet, wie werden die Nachrichten eigentlich gestaltet. Und was ich meine ist auch dass das auch eine Auswirkung auf die Frage des Bitcoins haben wird, weil wenn man plötzlich in einer Situation ist, wo es eine gespaltete Gesellschaft, also Weltgesellschaft gibt, ja, also wo manche Transaktionen nicht mehr möglich sind. Also du hast das Beispiel herangeführt mit China, ja, also dass man zum Beispiel auch in China mit Bitcoin zahlen kann, ja, auch wenn es jetzt offiziell vom Staat nicht mehr erlaubt ist, aber man kann es trotzdem machen. Was ist, wenn in Zukunft durch diese erhöhte Kontrolle des digitalen Raums eigentlich nicht mehr möglich ist, solche Transaktionen durchzuführen.
Das ist meine positive Sicht. Ich verstehe deine Perspektive total. Und du sagst, es ist eine eher pessimistische und so weiter. Ja, das heißt,
es ist eher eine pessimistische, ja. Und ich habe aber auch zu Beginn gesagt, ich wünsche mir sehr, dass ich eigentlich mit meinen Bewertungen und mit meiner Trendsanalyse falsch liege.
Aber eine pessimistische Perspektive trägt ja sozusagen ihr eigenes Scheitern schon irgendwo in sich. Also wir glauben ja nicht wirklich, dass das langfristig funktionieren kann, das Ganze durch zentrale Kontrolle und top-down und draufhauen und so. Also das ist in der Geschichte oft versucht worden und ist langfristig immer gescheitert. Für diejenigen, die es betroffen hat, was natürlich trotzdem unfassbar furchtbar. Meine Perspektive ist nur vielleicht auch zu sagen, wir wissen nicht, wie schnell diese vierte industrielle Revolution vor sich geht. Wir haben eine exponentielle Wachstum der Geschwindigkeit. Das heißt, und das sehen wir zum Beispiel bei den Notenbanken. Ich habe mich 12 Jahre und länger mit den Notenbanken beschäftigt. Es stimmt, dass sie versuchen, digitale Zentralbankwährungen umzusetzen. Es ist aber auch offensichtlich, dass sie hudeln. und dass sie hinterherhecheln und dass sie nicht genau wissen, wie sie eigentlich das um. Also das, wenn es diesen Plan gab, dann war der nicht für 2022 vorgesehen, sondern eher für 2032. Und jetzt durch die Geschwindigkeit der Digitalisierung und durch Bitcoin sind sie plötzlich unter Zugzwang. Und dann haben sie noch zusätzlich das Problem, dass ja die ganze Idee einer Zentralbankwährung an physische Grenzen gebunden ist. Mhm. Und physische Grenzen sind natürlich im digitalen Raum nicht vorhanden, auch wenn wir sie wieder versuchen einzuführen. Ja? Also meine positive, sozusagen optimistische Gegenantwort wäre, dass so etwas wie eine Top-Down, eine Bottom-Up-Organisation dank dem Internet, und Bitcoin ist sozusagen ein Teil davon, ja, das Internet des Wertes, erstmals tatsächlich möglich wäre. Und wenn wir schon so eine vierte industrielle Revolution haben und wenn wir das Internet auf eine Stufe mit dem Buchdruck stellen, was wir meiner Meinung nach tun sollten, dann wissen wir nicht, wie das ausgeht. Und dann sind die Modelle, die wir aus der Vergangenheit importiert haben, auch nicht tauglich für das, was wir sehen werden.
Oh, absolut. Ich bin bei dir. Also wir versuchen jetzt momentan einfach ein bisschen eine Welt, eine Zukunft zu skizzieren. Also natürlich, indem wir auch von der Vergangenheit extrapolieren. Ich versuche mehr, also mein Fokus ist mehr auf Trends, also auf Trendsprojektionen, auf Szenarien, ja. Also als wirklich auf Extrapolation von der Vergangenheit. Weil wir sonst immer wieder den gleichen Fehler machen, dass wir also eher eine lineare Entwicklung voraussagen. Und ich will auch nichts voraussagen. Also ich verweise nur auf bestimmte Tendenzen und auf ein bestimmtes Verhaltensmuster, wenn es um die tatsächlichen relevanten geopolitischen Akteure handelt. Und letztendlich, wenn sie auch die neue Weltordnung gestalten, also der Rest wird mehr oder weniger davon betroffen sein, aber nicht die Schlüsselrolle spielen. Und hier haben wir so viele Variablen, die momentan offen sind, dass wir nämlich nicht wissen, wie das Zusammenspiel von diesen offenen Variablen tatsächlich zustande kommen wird und sich dann auch auswirken wird auf das Finanzsystem, aha, auf die Kapitalmärkte, auf die Weltwirtschaft, auf Handel, also Energie sehen wir auch, Agrarwirtschaft, also mit den ganzen unterschiedlichen Aspekten und Zusammenhängen. Also wir sind in einer extrem spannenden Zeit also geboren worden. Also ich behaupte persönlich in der spannendsten Zeit aus den letzten 2000 Jahren, weil wir so viel mehr Möglichkeiten haben, Dinge zu beeinflussen, Dinge zu bewegen. Und Gott sei Dank sind wir auch in solchen Gesellschaften geboren worden, wo es auch möglich ist. Daher dürfen wir natürlich auch diese multiplikativen Effekte nicht außer Acht lassen. Bin vollkommen bei dir. Die Beschleunigung ist enorm. Und gleichzeitig haben wir so viele Beispiele, so viele Phänomene, die früher nie getestet wurden, also wie die monetäre Politik der Zentralbanken. Ja. Also wurde nie getestet. Wir haben nie ein Parallel in der Geschichte der internationalen Beziehungen gesehen. Und daher wissen wir auch nicht, wie dieses Experiment zu Ende geht.
Aber
geht dieses Experiment überhaupt zu Ende?
Oder ist es ein permanentes
Experiment? Oder ist es ein permanentes Experiment, das sich immer wieder erneuert und immer wieder anpasst und immer wieder. Was wir wissen ist, also wie gesagt, zumindest ist das jetzt meine grundsätzliche Annahme. Es wird auch wieder einen Winner takes it all geben. Also sprich, auch in dieser industriellen Revolution wird es einen Gewinner geben und es wird einen Verlierer geben. Ob es jetzt an der Quantität oder an der Qualität der technologischen Durchbrüche geht, ob es an den Allianzen und an den Partnerschaften geht, ob es an der politischen Ökonomie, also des staatlichen Akteurs, also Handel. Wir haben zwei ganz unterschiedliche Modelle, also bei den USA und bei China. Oder ob es dann am Zusammenspiel all dieser Variablen tatsächlich entschieden wird, wissen wir nicht genau. Aber Fakt ist, auch diesmal wird es einen Gewinner geben und der wird sicherlich sein Verständnis wieder mal aufzwingen. Also es wird wieder ein neues Spiel geben, wo die Regeln neu, die Standards, die Normen neu geschrieben werden. Und hier ist die Frage, und man merkt eigentlich schon, dass es auch eine Machtkonzentration, also eine neue Machtkonzentration entfaltet und die ist nicht mehr auf dem alten Kontinent zu finden. Also wenn man sich die Karte anschaut, findet man diese Machtkonzentration vor allem im indopazifischen Raum. Mhm. Das heißt, es wird wieder mal so diese übliche Geschichte über Wirtschaftswachstum, über also die Erfolgsgeschichte eines Wirtschaftsmodells geben. Also diese Geschichte wird sich wiederholen. Also zwar nicht mit den gleichen Mustern, aber es wird eine geben. Also die ASEAN-Staaten, Indien, China wird natürlich weiterhin kämpfen, auch wenn man jetzt behauptet, dass natürlich schon ein Peak erreicht worden ist.
Also und nicht zu vergessen die chinesische Demografie. Ich meine, möchte jetzt eigentlich da nicht mehr reingehen, aber
was ich damit meine ist, also es ist ein Kontinuum an unterschiedlichen Variablen, also unterschiedlichen Aspekten und da wird auch die Finanzfrage natürlich eine bedeutende Rolle spielen, als Konkurrenzfrage, als eine Frage des Staates oder der Elite. Wie kann ich auch durch dieses Instrument eigentlich Kontrolle nach innen beziehungsweise Kontrolle nach außen schaffen? Letztendlich ist Realpolitik ganz vereinfacht ausgedrückt tatsächlich das. Aber nicht nur Nationalinteressen, also die eigene Stabilität, wie gesagt, sicherstellen, die eigene Existenz.
Aber vor dem Hintergrund.
Gewähren, aber auch natürlich die Frage nach der Maximierung der eigenen Interessen und Zielsetzungen.
Vor dem Hintergrund unserer jetzigen Debatte und all der Dinge, die wir heute besprochen haben, fände ich es einfach, und auch eben dieser vierten industriellen Revolution, der Digitalisierung unseres Lebens und der durchaus weiterhin dezentralen Natur des Internets, die ja durch Bitcoin und andere Dinge nochmal gestärkt wird, in meinen Augen. Wir machen jetzt hier einen Podcast, nicht? Ich erwähne das immer ganz gerne, wenn wir das vor 20 Jahren hätten machen wollen, hätte ich 1 Milliarde Schilling gebraucht und eine Lizenz vom Staat, damit ich überhaupt ausstrahlen darf. Ja? Aber jetzt kann es sein, dass möglicherweise jetzt irgendein Unterstaatssekretär in einem wichtigen Land heute zuhört und sich denkt, eigentlich haben Sie recht, das mit dem Bitcoin-Ding, das könnte uns eigentlich helfen. Und in 10 Jahren ist der dann Minister und erinnert sich daran. Und das wäre alles nicht möglich gewesen ohne diese dezentrale Wissensvermittlung des Internets. Also ich glaube fest daran, dass dieses Bedrohungsszenario, autoritäres Bedrohungsszenario eben durch, wie gesagt, Offenheit, Freiheit, Dezentralität und Marktwirtschaft zu schlagen ist, aber es wird spannend bleiben. Ich glaube, das kann man sagen. Ich bin mir jetzt schon sicher, dass das eine von den Folgen ist, wo viele sagen werden in den Kommentaren, sie hätten noch gerne 1 Stunde zugehört, weil ich würde jetzt gerne noch 1 Stunde weiterreden, Velina. Aber ich glaube, wir machen jetzt einen Punkt. Ich würde dich bitten, lass uns deine Kontaktdaten da, wo findet man dich, was wirst du anbieten in Zukunft, erzähl uns, wie es weitergeht.
Ab dem 1. März starte ich mein eigenes Ding, also ich möchte mit meinem eigenen Einzelunternehmen, also es ist ein Beratungsunternehmen, eigentlich sowohl Produkte für die Öffentlichkeit anbieten, das heißt, ich werde ein Newsletter, frei verfügbares Newsletter zur Verfügung stellen. Jeder kann sich dann auf die Liste setzen und das bekommen. Also einmal in der Woche gibt es dann ein Update, worauf sollte man achten. Also das heißt, also ich werde dann meine Lupe präsentieren, wie ich die News also rausfiltere, was ist aus meiner Sicht ein starkes Signal oder eben auch ein schwaches Signal. Was sollte man unbedingt also als einen Durchbruch in den Nachrichten betrachten und so weiter. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man sich für bestimmte digitale Produkte anmeldet. Also es wird ein jährliches Abo geben, wo ich dann einmal im Monat einen Bericht, also einen geopolitischen Bericht veröffentlichen lasse. Und es wird mindestens einmal im Monat eine Q&A-Session geben, wo genau diese Art von Fragen seitens derjenigen, also der Abonnenten gestellt werden können, wo man sich also unter geschlossenen Türen, also als eine geschlossene Gesellschaft sozusagen mit diesen Fragen auseinandersetzen kann. Dann aber möchte ich unbedingt auch kleine Workshops machen. Also FACE steht für For a Conscious Experience. Also ich möchte ein bewusstes Erlebnis schaffen, so wie wir jetzt eigentlich dieses Gespräch geführt haben. Also ganz offen und auch sehr in so in einer Art und Weise, wie ich das oft gerne sagen, contrarian, also Art und Weise. Das heißt, wir möchten uns allen Fragen kritisch stellen und nicht jetzt bestimmte Fragen meiden, nur weil sie unangenehm sind. Und mein Ziel ist es, auch diese kleinen Workshops auch nicht nur für Unternehmen und für den privaten Sektor anzubieten, also das heißt Unternehmen, Investoren, die tatsächlich die Welt und die Realität so sehen müssen, wie sie ist, weil sie natürlich Skin in the Game haben. Also das heißt, sie haben oft viel Geld zu verlieren und sie müssen dann entsprechend auch diese geopolitische Schiene gut verstehen, sondern auch für diejenigen, die Workshops anbieten, die sich zum Beispiel bestimmte Techniken und Methoden aneignen wollen, wie sie zum Beispiel Nachrichten anders sehen und analysieren, also wie man eigentlich, und das ist eigentlich alles möglich. Ich habe mir das selber aus den letzten 20 Jahren in dieser Branche eintrainiert, also wie man Risiken, wie man Trends, wie man Szenarien entwirft und so für sich eigentlich bildet und wie man durch diese Technik eigentlich, sagen wir mal so, richtig steht. Also ich darf an unser erstes Interview erinnern, also du hast es auch kurz erwähnt, 2015, also da haben wir uns schon über Russland und China und über einen Modus Vivendi der Koordinierung unterhalten und um diese systemischen Prozesse, und jetzt ist es 2023, ja, und wir sind so ein bisschen im Modus I told you so, die anderen müssen nachrücken. Was ich damit meine ist, es ist schon möglich, auch ein bisschen die Dinge, die langfristigen, auch ein bisschen im Vorab zu erkennen, mit Hilfe von bestimmten Projektionen, also nicht mit Hilfe von Algorithmen, also das will ich nicht natürlich abstreiten, aber auch qualitative Methoden sind behilflich, und das alles möchte ich dann ab dem 1. März natürlich anbieten, und ich bleibe noch in Österreich, das heißt, ich bin immer noch hier in Wien zu Hause und möchte aber natürlich auch auf der internationalen Bühne aktiver sein.
Ja, du wirst alles auf Englisch machen?
Es wird alles auf Englisch gemacht, ja, aber natürlich bei Bedarf, vor allem bei den Workshops, ja, kann ich natürlich auch auf Deutsch.
Und wir werden die ganzen Links auch zu deinem Newsletter und deinem Twitter-Kanal natürlich in die Shownotes und in die Description packen auf YouTube, damit die Leute das finden können. Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, tatsächlich, also wir haben ja das am Anfang erwähnt, 2014 kam es zur Annexion der Krim. Damals, also sozusagen, kam die erste große Unruhe in das System.
Stimmt, ja.
2015, weil ich ein bisschen gebraucht habe, meldet sich dann ein Journalist von der Presse bei dir, der gerade darüber reden möchte. Und jetzt schaffen wir es tatsächlich, 8 Jahre später, ohne es übrigens abzusprechen, mit einer totalen Punktlandung dorthin zu kommen, wo du dann deinen nächsten Schritt als selbstständige Analystin wagst, finde ich total interessant und bezeichnend, dass, also ich meine, dieses Gespräch war vorbereitet, ist auch schon seit einem halben Jahr oder sogar schon länger, und ausgerechnet jetzt landen wir diese Punkte an. Also, es war
und
sehr.
Und wo sich das manifestiert jetzt, worüber wir vor 8 Jahren gesprochen haben. Daher ist es auch sehr wichtig, die Kausalität bestimmter Prozesse zu verstehen, also das nicht zu verwechseln. Jetzt redet man im Westen darüber, dass man Russland zu China näher bringen wird, weil man sich eben jetzt durch die Sanktionspolitik das so mehr oder weniger also gestalten lassen hat. Aber in Wirklichkeit hat es diesen Modus Vivendi schon zumindest aus den letzten also 8 Jahren gegeben, und man darf die Realität natürlich schon mit einer normativen Brille immer wieder sehen, wie wünscht man sich, dass die Welt ausschaut. Gleichzeitig ist es in meiner Welt, also könnte in meiner Welt jede Entscheidung eigentlich zu einem Ruinen-Szenario, wie ich es nenne, also Worst-Case-Szenario führen. Und insofern ist es noch wichtiger, die normative Brille ab und zu abzusetzen und sich auch die Welt, auch wenn das sehr weh tut, sich so anzuschauen, wie sie ist, also wie andere agieren und die Kalküle anderer zu verstehen, damit man auch adäquat handelt und sich entsprechend auch frühzeitig darauf vorbereitet.
Also Velina, mein Worst-Case-Szenario wäre tatsächlich, wenn wir uns jetzt wieder 8 Jahre Zeit lassen, bevor wir dieses Gespräch fortsetzen.
Das wollen wir vermeiden.
Das werden wir vermeiden. Ich hoffe, dass wir das sehr, sehr bald tun können. Aber auf jeden Fall danke, dass du da warst. Alles Gute für deinen Start ins nächste Kapitel. Ich wünsche dir viel Erfolg und ich bin mir sicher, dass du ihn haben wirst. Und ich freue mich, das bald bei Gelegenheit fortzusetzen.
Vielen herzlichen Dank nochmals also für die Einladung und für dieses tolle Gespräch. Also ich habe selber auch einiges wieder gelernt und es ist auch immer wichtig, die eigenen Thesen überprüfen zu lassen und sich nie 100% sicher sein.
Darum machen
sein.
Wir das.
Also, dass man immer richtig liegt und dass man immer eigentlich also, das alles mehr oder weniger durchblickt hat. Und das ist sicherlich nicht der Fall. Also es sind jetzt mehr Fragen zum Schluss eigentlich als Antworten auf dem Tisch, aber das ist auch gut so.
Das ist gut so. Dankeschön, Velina.
Danke.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.